Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 5 mit dem Titel Klauen, Sitzen, Stechen. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr gleich erfahren. Mein Name ist Laura Herdrich, ich bin Doktorandin im Strafrecht, kommunalpolitisch aktiv und nehme nebenbei noch diesen Podcast auf, zusammen mit...
Hi, hier ist Daniel Brunkhorst, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Und weil ich Strafrecht mache, nehmen wir diesen Podcast auf. Was machen wir hier? Wir sind zwei begeisterte Strafrechtlerinnen und ab und zu unterhalten wir uns gerne über Strafrecht und das nehmen wir dann auf, da kann man zuhören, da suchen wir ein paar coole Themen raus und da macht das uns zumindest ganz viel Spaß und da wir immer mehr Downloads haben, scheint es da draußen auch Verrückte zu geben, die uns cool finden. Wenn ihr uns helfen wollt, bewertet uns doch bei iTunes. iTunes ist die große Verteilmaschine für Hörerinnen und Hörer. Geht auf iTunes. Im Zweifel, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, ist das relativ einfach. Sonst müsst ihr euch da anmelden. Bewertet uns 5 Sterne. Kurzer Satz dazu. Laura, super cool. Daniel auch.
Wir sind auch noch okay. Alles da drunter wird schwierig.
Wer 4 Sterne kriegt, Alter. Wisst ihr, was ich für Leute kenne aus dem Job? So. Laura, was sind diesmal die Themen?
Also, die Themen sind Diebstahl, Haftbefehl, nicht der Rapper, alles über Messer. Und wir haben wieder den Strafrechtsmove der Folge. Wir sind diesmal nicht so provokant unterwegs
wie die letzten. Kein Problem, ich bekomme noch fiese Vergewaltigungs-, Sexualdelikte nachher rein. Es wird nicht langweilig.
Ich habe schon gedacht, da ist die Folge jetzt schon zu langweilig, weil wir so hoch eingestiegen sind.
Ja, schon Mord und Totschlag, aber kein Problem, ich kriege noch irgendwelche Sexualdelikte zwischengequetscht, das geht immer.
Okay. Und Nazis im Zweifel auch.
Ja, die haben wir heute auch.
Gut. Dann fangen wir mit dem Thema 1 an. Das Thema 1 ist Diebstahl. Und da erklären wir erstmal das so ein bisschen an 2 Urteilen, die in letzter Zeit ergangen sind und die wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen wollen. Das erste ist das Containerurteil. Das ist ganz frisch, beziehungsweise der Verwurf der Revision ist ganz frisch. Containern ist, glaube ich...
Ganz kurz mal erklären, was ein Verwurf einer Revision ist.
Ja, das kannst du, aber wir haben doch Revision schon erklärt.
Ja, aber das hören ja nicht immer alle. Also ganz kurz, ist eine Sprungrevision gewesen, ne? Ja,
genau.
Also folgendes, wenn ihr wegen Diebstahl so eine einfache Sache angeklagt werdet, dann wird man üblicherweise am Amtsgericht angeklagt und wahrscheinlich auch beim Einzelrichter, der hat dann, also weil einfach, da kommt nicht um, dass die Einstiegsstelle oder die Einstiegs... jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich es nenne. Also das ist das, was so für ganz kleine Alltagsdelikte genommen, der Einzelrichter oder die Einzelrichterin am Amtsgericht. So, und dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder wenn man damit nicht zufrieden ist als Staatsanwaltschaft oder als Verurteilte. Man kann entweder Berufung zum Landgericht beginnen oder Sprungrevision zum Oberlandesgericht. Bei der Sprungrevision geht es nur noch darum, und das ist hier, das heißt, man hat das tatsächlich festgestellt, da ist irgendwas passiert. Jetzt geht es nur um die Frage, hat also die Richterin oder der Richter alles richtig gemacht beim Urteil und das ist dann eine Sprungrevision zum Oberlandesgericht und danach ist dann auch vorbei, nix ist, ich gehe mit bis Karlsruhe oder so, ne?
Genau, aber vielleicht geht man noch auf anderen Wege nach Karlsruhe, dazu komme ich gleich. Genau, wir kommen jetzt zum Containerurteil. Ich glaube, Containern ist es grundsätzlich bekannt, dass die Wegnahme von Lebensmitteln aus Containern eines Supermarktes, also der Supermarkt, der die Lebensmittel entsorgt hat, weil sie nicht mehr schön aussehen, bei Obst zum Beispiel, oder weil sie halt abgelaufen sind. Genau, und da gab es jetzt ein relativ bekanntes Urteil. 2 junge Frauen haben das gemacht, haben aus verschlossenen Containern eines Supermarktes Lebensmittel weggenommen. Der Supermarktbetreiber hat selber keinen Strafantrag gestellt. Das hätte er tun müssen, weil grundsätzlich, weil Diebstahl ein Antragsdelikt ist.
Bei geringwertigen Sachen.
Bei geringwertigen Sachen, genau. Und die Lebensmittel, weil die halt schon nicht mehr gut waren, sind als geringwertig eingestuft worden. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir wollen das trotzdem wegen öffentlichem Interesse verfolgen.
Also um das nochmal ganz kurz, darf ich?
Ja, du machst das sowieso.
Ja, stimmt, ist so richtig. Also anders ausgedrückt, wenn die irgendwo eine Banane klaut, ne, so für, was kostet eine Banane, 35, 40 Cent, dann gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder interessiert es niemanden, das ist selten. Möglichkeit 2 ist, der Eigentümer der Banane sagt, mein Freund, das will ich aber nicht, Polizei, ich stelle einen Strafantrag, dann kann das verfolgt werden. oder die Polizei kommt warum auch immer auf dich, weil du im Internet postest, ich habe gerade eine Banane geklaut, und dann sagt die Staatsanwaltschaft, das ist aber so furchtbar, da müssen wir jetzt mal verfolgen, weil da gibt's ein öffentliches Interesse der Strafverfolgung. Wenn das beides nicht vorliegt, kann man dich für den Diebstahl der Banane nicht verhaften, also die verhaftest du so nicht, aber auch nicht verfolgen.
Vielleicht auch das.
Verhaften kommen wir gleich zu. Genau. Den großen Bananendiebstahl.
Gut, auf jeden Fall, damit ich diese Story einmal zu Ende erzählen kann. Es gab dann eine Verurteilung durch das Amtsgericht. Oh, ich habe mir gar nicht mehr aufgeschrieben, aber Verwarnung gab es auf jeden Fall nur. Das ist so eine relativ kleine Maßnahme des Urteils. Und ich glaube, Sozialstunden bei der Tafel, ich habe es dann nicht aufgeschrieben, aber so. Und die beiden Frauen haben gesagt, nee, das finden wir nicht gut, da gehen wir zum OLG. Aber das OLG hat jetzt auch gesagt, nee, ist nicht. Mit der Begründung, dass die Lebensmittel weiterhin im Eigentum des Supermarktes stehen und der Supermarkt das Eigentum nicht aufgegeben hat, nur weil er sie in den Müll getan hat, weil er ja auch dafür verantwortlich ist, dass sie ordnungsgemäß entsorgt werden. Und deswegen will er sie quasi auch nur dem Entsorgungsunternehmen übereignen. Das ist das Gleiche wie bei Sperrmüll zum Beispiel oder bei Kleiderspenden. Also ich darf eigentlich auch nicht, wenn ich irgendwo vorbeigehe und sehe da Sperrmüll, darf ich da auch nichts wegnehmen, weil das ist nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern für das Entsorgungsunternehmen, das das abholen möchte. Genau, die Verteidigung hat versucht zu argumentieren und gesagt, ja, das Eigentum endet bei Einwurf in den Container. Und neben dem Eigentumsrecht, dem grundgesetzlichen aus Artikel 14, müsste auch der Tier- und Umweltschutz beachtet werden aus Artikel 20a Grundgesetz. Und das müsste man dann gegeneinander abwägen. Ist aber nicht damit durchgedrungen, warum man vielleicht trotzdem nach Karlsruhe kommt. Weil gegebenenfalls Verfassungsbeschwerde eingelegt wird. Zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die dürfte Daniel und mir bekannt sein. Genau, also das könnte vielleicht noch ein Grundsatzurteil oder eine grundsätzliche Rechtsprechung könnte es dazu noch geben. Ich habe das Thema Containern, weil das ja durchaus immer kritisch betrachtet wird, unabhängig von der Diebstahlsgeschichte mal angeguckt. Es ist vor 3 Jahren oder so durch die Medien gegangen, dass es in Frankreich verboten worden ist, Lebensmittel wegzuschmeißen, dass Supermärkte das tun, wenn sie grundsätzlich noch gut sind. Das hat wohl da auch Erfolg. Also die Tafeln kriegen viel mehr Spenden, wenn die Lebensmittel nicht mehr, wenn das Haltbarkeitsdatum nicht mehr so gut ist, werden teilweise dann Speisen gekocht, damit man sie noch so weitergeben kann. Also man versucht da dieses Problem zu lösen, dass Lebensmittel, die man noch essen könnte, weggeschmissen werden, ohne dass Leute da irgendwie in Container einbrechen müssen und sich gegebenenfalls strafbar machen.
Müssen, genau. Ist ja wohl auch leicht, also ist natürlich, du bist natürlich die geborene Strafverteidigerin, ne? Also, meine Mandantin musste da einbrechen, also die haben gerufen, genau. Diese Lebensmittel. Das war quasi, ja,
ich finde auch.
Notwehr, also diese Banane, das musste sie tun. Frau Vorsitzende, nein. Ja.
Gerade Bananen kann man noch sehr lange verwenden. Ja.
Habe ich mit der Zeichnerin unseres Podcasts einen großen Streit, ob, wenn eine Banane anfängt, gelb zu werden, man sie noch essen kann oder nicht.
Zweifel kann man einen Smoothie draus machen.
Ja, aber wenn sie gelb ist, schmeckt sie auch erst. Aber das ist jetzt der große Bananenstreit zwischen Nord- und Süddeutschland. Die kennen da unten nur also Grüne.
Das ist die erste Diebstahlsgeschichte. Und dann habe ich noch eine zweite, ganz kurze. Da geht es um Gerhard Richter. Gerhard Richter ist ein Künstler. Ich kannte ihn nicht.
Ganz kurz, Gerhard Richter ist wahrscheinlich der Künstler zurzeit. Also wenn es einen deutschen Maler gibt, dann ist es Gerhard Richter.
Jetzt?
Ja.
Oh, okay. Gut. Ist nicht so mein Genre.
Bisschen Kultur, junge Dame. Ein bisschen Kultur.
Ach, ich konnte damit noch nie was anfangen. Auf jeden Fall, Gerhard Richter hatte Skizzen weggeworfen, die er nicht so doll fand. Und jemand hat die gefunden und hat dann gesagt, oh cool, hat offensichtlich gesehen, dass das Gerhard Richter Skizzen sind, obwohl sie nicht signiert waren. War ein Nachbar, so. Und hat dann versucht, sie weiterzuverkaufen und die wollten dann aber ein Echtheitszertifikat haben. Und wo er sich das dann holen wollte, haben sie gesagt, sieht irgendwie komisch aus, kann irgendwie nicht sein. Und der ist tatsächlich auch wegen Diebstahls verurteilt worden, weil trotzdem Gerhard Richter sie weggeworfen hat, stehen sie immer noch in seinem Eigentum beziehungsweise sollen an den Entsorgungsbetrieb übereignet werden. Der Angeklagte hatte noch versucht zu argumentieren, ja, die lagen aber daneben dem Müll und nicht mehr direkt da drin und das spielt aber keine Rolle. Hatten übrigens einen Wert von 60.000 Euro. Skizzen.
Das ist eine ganze Menge Bananen.
Ganze Menge Bananen, genau.
Ja, Gut.
Also da sieht man schon ein bisschen, was es mit dem Diebstahl so auf sich haben kann.
Laura, erzähl uns doch bitte mal, was ist denn Diebstahl jetzt genau, damit wir das nochmal einordnen können?
Oh, ich musste mir das richtig nochmal angucken, ne?
Echt? Bist du so weit raus?
Mein Lehrmaterial. Also, wir machen jetzt erstmal den objektiven Tatbestand.
Wir erinnern uns, also dass das man tun muss.
Genau. Das Tatobjekt beim Diebstahl, also was gestohlen werden kann, ist zunächst eine fremde, bewegliche Sache. Das ist noch relativ einfach. Fremd ist eine Sache, wenn sie zumindest im Miteigentum von jemand anderem steht. Beweglich ist eine Sache, wenn man sie tatsächlich bewegen kann. Also ein Haus ist schwierig zu stehlen. Wobei, wenn es so ein Tiny House ist oder so, ist, könnte es vielleicht auch schon deine Sache sein. Oder so Leute, die mit ihren Häusern so durch die Gegend fahren. Aber grundsätzlich muss die Sache beweglich sein.
Beweglich ist eine Sache, wenn sie beweglich gemacht werden kann. Ne? Also
genau.
Wenn ich ein Schild an der Straßenecke stehen habe und das abschraube und wegtrage, dann ist es beweglich.
Genau.
Oder
ist beim Haus meistens schwieriger.
Ja, beim LKW oder beim Teil eines Hauses geht es zum Beispiel. Wenn ich ein Dach klaue, also irgendwie so das besteht ja aus Ziegeln, ne? Oder auch irgendwie eine Tür. Die ist ja beweglich nur so in sich selbst, aber wenn ich sie wegtrage, dann ist die auch beweglich.
Das stimmt.
Aber was ist eine Sache?
Genau. Eine Sache ist, nach 90 BGB legal definiert.
Also,
aber ich habe nicht
mehr reingeguckt. Eine Sache ist ein Objekt, das von der Natur ein körperlicher Gegenstand, der von der Natur
abgegrenzt
werden kann. Also Strom zum Beispiel ist keine Sache. Also wenn euer Arbeitgeber beim Handy aufladen, dann ist das Strom und Diebstahl. Das stimmt nicht. Es ist Entziehung elektrischer Energie, ist auch strafbar, wie ich streite. Aber nein, also
verdammt,
eine Sache.
Ist trotzdem
strafbar. Also Luft zum Beispiel kann man nicht stehlen. Wenn man Luft aber in eine Flasche füllt oder in einen Luftballon, dann ist sie abgrenzbar nach außen und dann wird aus der Nicht-Sache Luft, ne, also ein Gasgebisch wird erst durch das Einfüllen irgendwo.
Das heißt, wenn ich dann einen Luftballon aufmache und ist was?
Nein, die Frage ist, Luft hat erstmal keinen wirtschaftlichen Wert, aber die Frage ist zum Beispiel, könnte ich Luft
das
stehlen?
Das sagst du.
Na, also, kannst du Eigentümer von der
hat
Luft...
Hat sich noch niemand gefragt, ob man Luft stehlen kann.
Ja, das ist das schon Teil der akademischen Ausbildung. Ne, also, aber dann Gase zum Beispiel. Gase oder Flüssigkeiten Bremen musst nicht. Du halt erst abgrenzen können nach außen. Ne, Flüssigkeiten relativ genau. Einfach, die liegen ja meistens in irgendwelchen Behältern oder am Boden rum. Ne, aber, oder, um zu transportieren musst du das machen, aber zum Beispiel... Also, es muss körperlich abgrenzbar sein. Das ist Strom so. Zum Beispiel nicht.
Genau. Das ist das Tatobjekt, was ich zuerst haben muss. Und dann kommt die Tathandlung. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe versucht, Daniel meldet sich schon wieder. Was ist denn heute?
Was ist denn heute? Ja, ich glaube, mach mal erst. Ich erzähle zum Schluss. Daniel meldet sich, ist auch die schönste Formulierung in diesem Podcast. Wir sehen uns nämlich jetzt, wir haben so Kameras. Krass.
Genau, weil das sonst nicht so gut funktioniert. Ich komme jetzt erstmal zur Tathandlung. Daniel wird bestimmt gleich noch was anzumerken haben, aber ich erzähle das jetzt trotzdem. Also die Tathandlung ist grundsätzlich die Wegnahme. Was ist die Wegnahme? Die Wegnahme ist juristisch formuliert der Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams.
Krass.
So, ich erkläre das jetzt einmal juristisch und dann versuche ich es nochmal ein bisschen einfacher zu erklären. Es war nicht so einfach und ich habe mich auch gefragt, wie ich das damals im Examen hinbekommen habe. Wobei, da hatte ich keinen Diebstahl tatsächlich.
Und im nächsten Examen hinbekommen werden musst.
Niemals. Ich höre auf.
Ich habe übrigens jetzt die letzte Klausur in meiner juristischen Laufbahn geschrieben. Ist das geil?
Das ist schön.
Ja, Facharbeit.
Genau. Also, die Wegnahme besteht aus drei Abschnitten. Es muss fremder Gewahrsam zunächst vorliegen, neuer Gewahrsam begründet werden und fremder Gewahrsam gebrochen werden. So. Was ist fremder Gewahrsam? Fremder Gewahrsam, die juristische Definition davon ist vom Herrschaftswillen getragenes Herrschaftsverhältnis über eine Sache. Das klingt wirklich schön. Ein bisschen laienhaft. Du darfst mich gern ergänzen, wenn du das noch schöner kannst. Ich muss etwas mindestens besitzen und Kenntnis darüber haben, dass ich das mal erlangt habe. Was aber nicht bedeutet, dass es mir ständig bewusst sein muss. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich hier in meiner Wohnung sitze, über alles Bescheid wissen, was ich hier in dieser Wohnung besitze. Aber grundsätzlich gehört es trotzdem dann mir und es ist in meinem Gewahrsam.
Da muss man vielleicht differenzieren, ne? Also Besitz ist du erklärst der Gewahrsam jetzt gerade mit Besitz, ne? Weil, also Besitz heißt ja. Sachherrschaft. Mhm. So, also wenn ihr ein Auto habt, ja, dann kann das im Eigentum von eurer Mutti oder von der Bank sein. Das bedeutet, Eigentümer, die Person, juristisch oder natürlich, dem das Ding gehört, am Ende, also die entscheidet, was damit passieren kann, ist jemand anders. Aber ihr habt alle Autoschlüssel und könnt in dieses Auto einsteigen und damit durch die Gegend fahren. Und damit herrscht ihr über dieses Auto derzeit, weil Mutti, die euch alle Schlüssel gegeben hat, kann mit dem Auto nicht durch die Gegend fahren. Ne? So als Beispiel. Das heißt, Mutti ist Eigentümerin des Autos.
Die Bank kann auch nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren.
Ja, die könnt ihr aber jemand schicken. Ne? Aber niemand kann damit durch die Gegend fahren, weil ihr habt alle Schlüssel. Also ihr beherrscht dieses Auto. So, ne? Und weil ihr dieses Auto beherrscht, seid ihr Besitzer, aber jemand anders ist der Eigentümer. So, oder die Eigentümerin. Wenn ihr jetzt das Auto vor der Haustür abstellt und in den fünften Stock hochkrabbelt, ja, und dann seid ihr ganz weit weg von dem Auto. Ihr wollt es aber immer noch beherrschen, ne, weil ihr habt ja den Schlüssel und ihr schließt es ja ab. Und damit seid ihr immer noch Besitzer dieses Autos, ja. Eigentümer ist immer noch wer anders und ihr habt immer noch Gewahrsam, weil sonst würdet ihr es ja nicht abschließen. Dann sagen wir, das ist mir alles egal, tschüss, weg. Ja, ich stelle das irgendwo ab, das Auto sieht man manchmal, da kommen vorne so große Aufkleber drauf. Ey, Alter, räum dein Auto weg, sonst ist Straftat. Ja, entsorgen wir das. Mhm. Viele Grüße. Euer Müllentsorgungsbetrieb. Ist übrigens tatsächlich eine Straftat, einfach so ein Auto irgendwo abzustellen, sollte man nicht machen. Das muss man nur verstehen. Ne? Also Eigentümer ist derjenige, dem das Ding gehört. Besitzer ist derjenige, der darüber die Sachherrschaft hat. Und Gewahrsam ist nicht ganz gleich Besitz, aber es reicht jetzt erstmal fürs Internet erklärt, reicht das.
Ich finde auch, wirklich. Gut, also, fremder Gewahrsam. Um die Tatahndung weiterzuführen, muss ich neuen Gewahrsam begründen. Also neuen, in Anführungsstrichen, Besitz. Also die tatsächliche Sachherrschaft, die Daniel gerade so schön erklärt hat, ich herrsche über das Auto, erlangen und sie voll ausüben und dem ursprünglichen Gewahrsamsinhaber, also beispielsweise mir, wenn es mein Auto ist und Daniel mir das Auto wegnimmt, muss der Zugriff entzogen werden. Dein Auto, also wenn Daniel jetzt hier auf den Hof kommt und das Auto wegnimmt, dann ist, na, geht so. Dann hat er die tatsächliche Sachherrschaft erlangt. So, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, nichts genaueres. Wenn ich vorbeikomme, euer kleines Autochen klaue, also mitnehme und damit durch die Gegend fahre, obwohl du das nicht willst.
Genau. Und zusätzlich muss das, du hast es gerade schon gesagt, weil wenn ich das nicht will, weil es kann ja auch vorbeikommen und sagen, ja, und ich gebe dir den Schlüssel und sage, nimm, würde ich niemals tun. Der fremde Gewahrsam muss auch gebrochen worden sein. Also gegen oder ohne meinen Willen. Also die Sache muss aus meinem Zugriffsbereich entfernt werden und entweder muss ich was dagegen haben oder ich weiß es gar nicht. Also du müsstest mich schon fragen, wenn du mein Auto haben wollen würdest.
Ja, oder du müsstest halt sagen, grundsätzlich kann Daniel halt immer vorbeikommen oder denken, immer kann Daniel vorbeikommen, mein Auto nehmen. Ne? Aber deswegen ist das Beispiel so mit dem Auto so schön, weil wenn Laura nämlich nachts tief schlummert, dann hat sie immer noch Gewahrsamswillen an ihrem Auto. Und wenn ich dann da rumstreunere, das Auto aufbreche und damit wegfahre, dann kann sie halt am nächsten Morgen nicht mehr damit zur Uni fahren oder so. Ne? Also dann ist halt klar, dann hat sie kein Gewahrsam mehr, sie hat keine Möglichkeit mehr, das zu beherrschen. Und ich habe das halt gebrochen. Da muss Laura gar nichts mitkriegen. Es reicht aber auch. Laura steht im fünften Stock, guckt nach unten. Ich winke freundlich, nehme eine...
Und nur im zweiten übrigens.
Ja, erzähl ruhig private Details im Internet, wenn du meinst. Also Laura sitzt da im fünften Stock.
Weil das ist ja auch so spektakulär, ist immer im Stockwerk. Ich
wohne. Ja, also vollkommen egal. Laura guckt aus ihrer Küche auf den Parkplatz, ja, und... ich
nicht.
Und ich, so, also das muss man auch verstehen, Diebstahl ist nichts Geheimes, ne? Also, Laura steht da oben in der Küche, ich rufe sie an, Laura, ich klaue jetzt dein Auto, leg wieder auf, nehme eine Brechstange, breche dieses winzige Auto auf und steige ein und fahre davon, ja? Dann ist das auch Diebstahl, weil Laura steht da oben und sagt, ey, ich will nicht, ne, dass du mein Gewahrsam brichst und ich breche das unten im wahrsten Sinne des Wortes auf und dann weg. Also das ist halt immer, also Diebstahl ist das so ein Lernsatz im Studium, Diebstahl muss nicht geheim sein, weil man irgendwie glaubt, man muss so, ohne dass einer guckt, bei einer Rossmann-Filiale irgendwas in den Mantel räumen, nein, man kann auch fröhlich winkend Sachen wegnehmen, ne? Also das geht, so, wenn das halt weggenommen ist, ja, also der Gewahrsam gebrochen und so weiter, da gibt's ganz viele tolle Sachen, so, wer hat eigentlich Gewahrsam in einem Supermarkt, die Kassiererin oder wer, und wie ist das, wenn ich Dinge im Supermarkt verstecke und so, da gibt's,
ja,
da kann man sich wochenlang mit auseinandersetzen im Studium, ich wünsche allen, die sich das vornehmen, viel Spaß, da gibt's ganz, ganz viele tolle Sachen, wie man Gewahrsam brechen, neu begründen, nicht begründen kann.
Genau, aber
vielleicht mal zum objektiven Tatbestand auf unsere beiden Fälle. Weil die Gerichte haben offensichtlich bei der Wegnahme gar kein Problem gesehen. Die haben sich immer nur mit der Fremdheit der Sache beschäftigt, nach dem, was du erzählt hast.
Ja, sie sind schon im ersten Teil gescheitert beim Tatobjekt.
Nee, sind sie nicht. Sie haben ja jeweils verurteilt.
Ach stimmt, ja. Das war ein Denkfehler von mir. Alles klar.
Ja, also offensichtlich diese Wegnahmesituation, also die Frage, ist das weggenommen? Hat also irgendjemand gewahrsam über den Müll hinter dem Supermarkt? Haben die gar nicht diskutiert, sondern die haben offensichtlich diskutiert. Beim ersten haben sie das diskutiert, oder? Was haben sie das denn gemacht?
Was denn? Was möchtest du gerade von mir?
Okay,
Die Fremdheit
der Sache.
Bei beiden haben sie das diskutiert, beziehungsweise ob die Sachen vielleicht sogar herrenlos geworden sind, weil man das Eigentum daran aufgegeben hat.
Also ganz kurz, herrenlos bedeutet der Pilz im Wald zum Beispiel ist herrenlos, ja? Also dem gehört der
gehört da aber auch dem Förster.
Das ist aber Jagd und Recht und so, und ich glaube, da ist es alles noch herrenlos.
Gut, also wenn ich das Eigentum bewusst aufgebe an etwas und auch nicht, wie gesagt, an einen Entsorgungsbetrieb übereigne, sondern etwas wegwerfe, zum Beispiel einfach so auf die Straße, dann ist es herrenlos.
Es sei denn, du hast eine Entsorgungspflicht. Nee, ich glaube, dann ist es auch herrenlos, aber bei einer Entsorgungspflicht, aber du machst dich trotzdem strafbar. Also nochmal, diese Autosachen sind gar nicht so selten. Kommen die Leute in die Kanzlei und sagen, ja, habe ich mein Auto mal 3 Jahre irgendwo stehen lassen, jetzt sollte ich mich strafbar gemacht haben. Ja, nur guck. So, gut. Also, nachdem Laura fertig ist mit also objektiv, man muss also eine fremde bewegliche Sache wegnehmen. Das reicht für den objektiven Teil. Für den subjektiven Teil, wir erinnern uns, Folge 1 oder 2 oder so. Objektiv ist das, was du tust. Subjektiv ist, was in deinem Kopf passiert, ja, als Täterin oder Täter. Also, und zwar ist es wie folgt, der subjektive Tafelstand setzt zwei Sachen voraus, und das ist ein bisschen kompliziert. Und ich habe auch, da habe ich wirklich, glaube ich, gebraucht, bis lange nach der Zwischenprüfung, dass ich das gerafft habe. Habe die Klausuren trotzdem irgendwie bestanden. Also du brauchst einmal Vorsatz des Täters, und Vorsatz bedeutet, ich muss das wollen. Also ich muss wollen, dass es eine Sache ist, dass sie beweglich ist, dass sie fremd sind, und ich muss das wegnehmen wollen. Wenn du also aus Versehen den falschen Mantel im Restaurant...
Seit 3 Folgen hustet Daniel.
Die Frage ist, ob ich noch 3 huste. Aber es ist immerhin schön, wenn man mehr als 3 Folgen hast, ne, Stefan?
Genau.
So, auf jeden Fall... Also drei Folgen. Ich nehme den falschen Mantel mit im Restaurant. Ne? Also der sieht fast so aus wie meiner. Meiner ist schwarz, der andere ist dunkelblau, und ich passe nicht richtig auf, weil ich auch dunkelblau bin, und nehme den falschen Mantel mit. Dann und merke das halt erst am nächsten Morgen, wenn ich sage, was ist das eigentlich für ein Mantel. So, dann nehme ich ja eine fremde bewegliche Sache weg, weil ich den breche den Gewahrsam des anderen Mantelinhabers oder berechtigten Mantelgewahrsamsträgers. Mhm. Und das ist aber, das will ich ja aber nicht, also habe ich keinen Vorsatz, weil Vorsatz ist das Wissen und Wollen der objektiven Tatbestandsmerkmale. Also ganz vereinfacht gesagt, was soll das heißen? Ich muss wissen, dass es eine fremde bewegliche Sache ist und dass ich die breche, und ich muss das auch wollen, dass ich das tue. So. Und das reicht aber beim Diebstahl nicht. Also es reicht nicht aus, dass ich sage, ich weiß, dass es eine Sache ist, die nicht mir gehört und die der andere haben möchte, die nehme ich mir jetzt, sondern ich brauche noch die Absicht der rechtswidrigen Zueignung. Das ist anders zu ganz vielen anderen Tatbeständen. Meistens reicht dieser Vorsatz komplett aus. Also ich brauche noch eine Absicht, mir diesen ganzen Bums zuzueignen. Ich brauche eine rechtswidrige Zueignungsabsicht. Was bedeutet das? Es muss mir beim Wegnehmen dieser Sache... Die nehme ich nicht und schmeiße sie in den Fluss. Könnte ja sein, ne? Laura ist stinksauer auf mich, nimmt meinen Autoschlüssel und dann will sie diesen Autoschlüssel nicht klauen, sondern die wirft den in den Fluss. Ja, also die Leine. So, ne? Um zu sagen, der Brunkhorst, den haben wir jetzt mal richtig gezeigt, jetzt hat er keinen Autoschlüssel mehr. Oder aber, ich komme betrunken aus der Kneipe mit meinem Mantel und da steht ein Fahrrad unangeschlossen und ich denke mir, dieses Fahrrad, das fahre ich jetzt, aber das fahre ich nur bis da vorne zur Bushaltestelle, die 500 Meter. Ja, dann geht es ja mir nicht darum, dass ich das zueignen will. Also ich will das behalten. Das soll in mein Vermögen aufgenommen werden, als wäre es mein Fahrrad, sondern ich fahre das ja nur ein paar Meter. Und diese Absicht rechtswidriger Zueignung, die braucht man für den Diebstahl. Da gibt's jetzt so einen Jura-Trick, ne? Also Jurastudent erster Semester, der lernt das, der geht da in die Bücherei.
Hab das nicht im ersten Semester gelernt?
Ja, du offensichtlich auch nicht. Aber angenommen, also es gibt einen besonders Strebsamen, ne? Also ich kenne so ein paar Strebsamen, Grüße gehen raus nach Frankfurt. Es gibt so besonders strebsame Jurastudentinnen, Jurastudenten oder ehemalige Jurastudentinnen, Jurastudenten. Die wussten das garantiert im ersten Semester. Und diese Jurastudentin geht jetzt, also hat sie natürlich nie gemacht, aber geht jetzt, also die geht jetzt in dem ersten Semester, hat das gelernt und sagt, Mensch, wenn ich was nicht behalten will auf Dauer, dann ist das ja unter Umständen gar kein Diebstahl, weil ich habe ja nicht die Absicht, mir das rechtswidrig zuzueignen. Könnte ich also in einen Buchladen gehen, mir das StGB-AT-Buch holen, ja, das in meinen Mantel stecken, rauslaufen, das an einem Tag zu Hause durchlesen und am nächsten Tag zurückbringen. Ja, dann hatte ich ja nie die Absicht, mir das rechtswidrig dauerhaft zuzueignen. Kein Diebstahl. Ja. Vollkommen richtig. Das Problem ist, glaubt ja keiner. die Juwelen, die ich hier gerade aus... Die wollte ich morgen...
Wollte nur angucken.
Die wollte ich nur mal angucken, genau. Wollte ich nur auf Instagram Fotos mitmachen. So, dann ist das kein Diebstahl, das glaubt ihr keiner. Also, wenn... Warum? Weil man natürlich die Leute nicht in den Kopf gucken kann. Ganz viel Glück glaubt man es vielleicht echt beim ersten Mal. Ne? Aber, also man kann die Leute nicht in den Kopf gucken. Also, wenn jemand das wegnimmt und das Ziel hat, sowas zu machen, dann, also das zu behalten, dann ist es erst Diebstahl. Das könnte zum Beispiel spannend werden beim Gefängnisausbruch. Wenn ich beim Gefängnisausbruch dem Wärter die Schlüssel klaue und also die irgendwie abziehe.
Gefängnisausbruch an sich ist übrigens nicht
genau. Strafbar. Und dann die Türen aufschließe, also als wenn das so funktionieren würde. Ne? Also für alle, die uns im Knast hören, Grüße gehen raus an dich, Berlin-Tegel liegst und so. So funktioniert es nicht, das wisst ihr aber besser als wir. Ne? Also angenommen, da wäre nur eine Tür im Knast. Ne? Und dann nur so, lalalala, nehmen den Schlüssel weg, schließ den auf, lass den Steckenlauf weg. Dann ist das keine Straftat. Weil, was hast du denn gemacht? Ja, du hast die Tür aufgeschlossen, das ist halt keine Straftat, du bist weggelaufen, das ist auch keine Straftat, also fliehen ist keine, und dieser Diebstahl, das Wegnehmen ist ja kein Diebstahl, warum? Du hast zwar fremden Gewahrsam gebrochen, nämlich den am Schlüssel vom Wärter oder Schließer, und dann lässt du den aber stecken, weil du willst den ja nicht haben, du willst ihn ja nur benutzen, um aufzuschließen. Und das sind solche Fälle, wo so eine Wegnahme einer fremden beweglichen Sache gar kein Diebstahl ist, sondern nur straffrei. Und das ist halt wichtig beim, also alle Erstsemesterinnen und Erstsemester, die jetzt hören, merkt euch das. Vorsatz bezüglich objektiven Tatbestand plus diese Absicht, da kann man, wir haben jetzt auch alles brutal vereinfacht. Stichwort ein Delikt mit überschießender Innentendenz, aber das ist so eine Nummer, die relativ spannend ist. Könnte man jetzt natürlich fragen, genau. Gerhard Richter, da kommt der Nachbar. Nimmt sich diese Bilder, die da liegen, diese Skizzen, und geht damit zum Kunsthändler deines Vertrauens. Laura, du hast sicherlich auch einen Kunsthändler, wo du häufiger bist, ne?
Mit Sicherheit.
Meiner heißt Amazon. Auf jeden Fall irgendwelche Nachdrucke kaufen. So, und also du nimmst diese Bilder und gehst damit hin. Dann willst du ja auch die Bilder nicht behalten. Ja, könnte man sagen. Geht einer meiner Mandanten so bei Rossmann und räumt halt irgendwie so für 1000 Euro, das geht relativ zügig, probiert's mal aus, in seinen Mantel irgendwie,
probiert es nicht
Stichwort
aus.
Hier, na, Parfum, ne, also Parfum, da kommt man schnell auf 1000 Euro, das sind nur so 17, 18, 19.
Ja, aber das klackert doch.
Das ist das Hauptproblem beim Kaufhausdiebstahl oder was. So, dann die laufen einfach, du läufst einfach weg, so, der läuft halt weg, und dann wollen die verkaufen, ne? Also so Parfum kauft man so typischerweise zum Verkaufen, ne? Irgendwie sagst du, hier kostet nur die Hälfte oder ein Drittel, willst du ein Douglas kaufen? So funktioniert es halt. Dann wollen diese Leute, also sowohl der Typ von diesem Richter als auch diese Leute, die irgendwelche Parfums klauen, wollen ja jetzt nicht dieses Parfum haben oder dieses Bild haben, sondern die wollen ja das Geld dafür bekommen. Das reicht genau. Aber schon für die rechtswidrige Zueignung. Also so kann man sich nicht verteidigen, wenn ich sage, ich verkaufe das nachher. Wie ein Eigentümer, wie ein Berechtigter, dann reicht das für die Absicht. Mhm. Und deswegen ist das keine gute Verteidigungsstrategie. Die beste Verteidigungsstrategie, wenn ihr erwischt worden seid, ist so Schnauze halten, Anwalt rufen. Aber
immer, genau. Nicht
aber, sagen. Aber wenn ihr so plant, ne, so will ich ja gar nicht mehr aneignen, ich will das ja nur, oder zueignen, ich will das ja erstmal nur verkaufen. Ne? Das reicht nicht. Das ist so, also das ist Diebstahl, Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. In Absicht der rechtswidrigen Zueignung.
Genau. Das ist der Diebstahl. Wir gucken mal, was beim Containern passiert. Ob sich da noch mal was zu ändert.
Ich glaube das nicht. Also die Frage ist, ob man es an der Rechtswidrigkeit scheitern lassen kann. Und sagt.
Nee, aber wahrscheinlich müsstest du es halt so machen, tatsächlich wie in Frankreich, dass du nicht sagst, okay, das ist irgendwie straflos, wenn du das machst, aber du musst die Supermärkte einfach da mehr in die Pflicht nehmen.
Ja, also ich habe noch nie Container. Ich kenne aber Menschen, die das mal gemacht haben. Ist aber auch schon 10 Jahre her, dass ich mit den Leuten zu tun hatte. Aber Also mein Eindruck von Leuten, auch wenn ich habe mir so ein NDR, also in irgendeinem öffentlichen Rechtlichen, habe ich mir diese beiden Mädels da angeguckt. Mädels ist natürlich leicht despektierlich und mit leicht meine ich ganz schön viel despektierlich.
Also diese beiden. Wir sind hier nicht bei der JU.
Studentinnen angeschaut, die dort sich da das erklärt haben. Und das war, also ich, die haben vollkommen recht mit dem Argument, wir machen das hier irgendwie, weil das irgendwie auch Lebensmittelverschwendung und so ist. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage von Lifestyle und Aneignung, ne? Also es geht schon darum, ich esse das ja nicht, weil es gegessen werden muss, ja, sondern ich esse das ja, weil ich mir auch damit Lebensmittel halt bekomme. Und das finde ich auch vollkommen unproblematisch. Aber deswegen finde ich halt dieses Jahr, also Tier- und Umweltschutz, deswegen, ich bin gezwungen, so weggeworfene Lebensmittel zu klauen und dann zu essen. Es ist so hart, aber es geht nicht anders, um den Planeten zu retten. Ja, es mag alles sein, aber es geht halt auch massiv darum, dass du irgendwie umsonst Lebensmittel hast. So, und das ist auch vollkommen in Ordnung, ja? Also warum, ist ja auch vollkommen
aber
bescheuert.
Trotzdem aber trotzdem muss man weniger Lebensmittel verschwenden.
Ja, so. Ich glaube, das hat aber mit dem Strafrecht eigentlich nichts zu tun.
Nee, meine ich ja. Du musst das, glaube ich, auf einer anderen Ebene dann anfassen.
Gut, gut.
Genau. Ja,
Diebstahl. Noch ein Hinweis, das machen wir bei Gelegenheit aber mal bestimmt. Diebstahl ist nur das Grunddelikt. Es gibt natürlich 25 Erweiterungen dieses Grunddelikts.
Mit Waffen, mit Banden.
Mit Wohnungen. Also in Wohnungen. genau, das erklären wir bei Gelegenheit mal. Da können wir das aber auch mal systematisch in Ruhe erklären. Aber das mal so als Grundidee, wie Diebstahl funktioniert.
Genau. Dann kommen wir zum nächsten Thema, ne?
Ein Satz noch zu Diebstahl. Diebstahl ist einer der wenigen Delikte, die zwar extrem viel passieren, Stichwort Kaufhausdiebstahl, was aber zurückgeht, weil immer mehr Leute nicht mehr im Kaufhausdiebstahl organisieren, sondern irgendwie bei Amazon irgendwie Betrügereien machen. Also es gibt zig Millionen Fälle pro Jahr, aber trotzdem wird es weniger.
Genau. Okay, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema unter der Überschrift grundsätzlich Haftbefehl. Und wir machen das auf mit der Meldung aus Berlin. Ich glaube, das ist inzwischen 2 Wochen her. In Berlin gab es vor 2 Wochen einen Angriff auf, oder einen Angriff eigentlich nicht so richtig. Da ist jemand über den Zaun einer Synagoge geklettert und hat ein Messer gezogen und ist mit diesem Messer auf die Sicherheitsbeamten zugegangen. Hat wohl so ein bisschen vor sich hingeredet. Die konnten ihn aber dann mit Reizgas überwältigen. Und was dann einen großen Aufschrei auslöste, ist, dass es keinen Haftbefehl gegeben hat. Also der Mann ist dann letztlich wieder entlassen worden aus dem Polizeigewahrsam, befindet sich inzwischen in der Psychiatrie. Es war allerdings eine Selbsteinweisung oder beziehungsweise über seine Eltern, das weiß man nicht genau. Es hat auf jeden Fall nicht, haben auf jeden Fall nicht die Behörden veranlasst. Genau, und wahrscheinlich auch inzwischen aufgrund der Vorfälle oder des Vorfalls in Halle sagt der Innenstaatssekretär in Berlin, dass das eigentlich nicht gut ist, dass der Mann nicht in Haft gekommen ist und findet das alles dramatisch.
Ja, vielleicht noch ein Satz pro dramatisch. Wir haben uns dagegen entschieden, über Halle groß zu reden, aber genau. 2, 3 Sätze dazu. Warum? Ja, über Mord aus rassistischen Motiven haben wir schon gesprochen. Man könnte jetzt mal so ein bisschen Terrorismus abklopfen, also die Terrorismusparagrafen, ob das Terrorismus, das ist Terrorismus. Die Frage ist, ob das strafrechtlich Terrorismus ist, was der Idiot da gemacht hat. Aber wir können halt nicht viel zu erzählen. Wir können jetzt irgendwie, also wir haben ein bisschen drüber diskutiert zusammen, ob der Verteidiger, der sich da öffentlich geäußert hat, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber Kollegenschelte ist auch immer schwierig, ne? Da gibt's halt nicht viel zu sagen, außer dass der halt offensichtlich versucht hat, einen Versuchten und tatsächlich Mord zu machen. Und so richtig spannend ist das juristisch eigentlich nicht. Kommen wir bestimmt nochmal zu, wenn der Prozess loskommt, geht. Und so. Und tatsächlich, der gute Dr. G. hat uns gestern Abend, als wir aufeinander trafen, nochmal einen Vorschlag gemacht, dass wir uns nochmal darüber unterhalten, wie das ist so mit Waffendrucken, ab wann da die Strafbarkeit losgeht. Das machen wir nochmal. Aber sonst ist das halt juristisch, das ist halt politisch brisant, juristisch ist halt Mord, ne? Und versuchter Mord.
Genau.
Ist halt so klar wie Kloßbrühe.
Genau.
Deswegen reden wir viel über den viel spannenderen Fall.
Über den, es gibt keinen Haftbefehl. Warum es keinen Haftbefehl gab, sagt zumindest die Staatsanwaltschaft, es gab keinen dringenden Tatverdacht. Es ist nicht so richtig klar, wegen welcher Straftat das hätte sein sollen. Also es ist wohl nicht mal eine Bedrohung gewesen. Höchstens Hausfriedensbruch, versuchter Hausfriedensbruch. Der Mann hat keine Vorstrafen gehabt und es gab auch keinen Hinweis auf ein islamistisches Motiv und deswegen hat man gesagt, kein Haftbefehl.
Warum wird überhaupt islamistisches Motiv diskutiert?
Weil das kein, weil das ein Flüchtling ist,
meine ich. Kein Bio-Deutscher.
Das wollte ich nicht sagen, das ist wirklich kein schönes Wort.
Bio-Deutsch, warum nicht?
Weil das komische Leute sagen.
Ach so, so meinst du das. Ja, also ich meine das mit Bio-Deutsch zynisch, ne? Also,
Ja.
Also Bio-Deutsch, genau. Die Leute, die glauben, weil Oma und Opa schon in den Grenzen des Deutschen Reichs geboren wurden, sei man Deutscher als Deutsch. Also, gut. Ja, Haftbefehl.
Anja, erklärt jetzt mal den Haftbefehl.
Ja, also ein geiler Rapper. Was? Ich kenne Haftbefehl, ich weiß gar nicht, was der genau rappt. Das Herz, was ich höre, ist SDP. So, also, das, was ist ein Haftbefehl? Also Haftbefehl ist eine Geregelung 112 fortfolgende StPO. Und das ist das, wenn man über U-Haft oder Untersuchungshaft spricht, darüber reden wir. Also Untersuchungshaftbefehl, es gibt auch andere Haftbefehle. Zum Beispiel, wenn du nicht, also wenn du verurteilt wirst und nicht zum Gericht gehst, ja, nicht zum Gericht, wenn du verurteilt wirst, das geht's auch, wenn du verurteilt wirst, aber erstmal und dich nicht stellst, ne? Du musst, dann kriegst du mal Post und sagst, hey, Herr Brokhorst, du bist verurteilt worden, ich müsste dabei jetzt zum Gericht, warum sag ich mal Gericht, zu JVA kommen. Und dann kann man sich in irgendeiner JVA stellen und dann wird da hingebracht oder man stellt sich dort, wo man geladen wurde und dann kommt man halt ins Gefängnis oder aber Hauptverhandlungshaftbefehl und so. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass die Polizei sagt, hey mein Freund, du wirst jetzt hier mal mitgenommen und wir bringen dich mal irgendwo hin, obwohl du das nicht willst. So, der Untersuchungshaftbefehl ist aber vielleicht auch einer der wichtigsten, weil das trifft nämlich die Leute meistens ganz schön hart. Also bis eben noch frei rumlaufen, plötzlich, Bums, Polizei, Richter, Richterin und ab in den Knast, ne? So, und dann sitzt er da auch erstmal.
Geht schnell.
Ja, genau, kommen wir zu. Also, wann darf man jemanden Untersuchungshaft stellen? Es gibt grundsätzlich drei Sachen. Es gibt ja noch ein paar Ausnahmen, darüber reden wir auch. Aber erstmal, man braucht einen dringenden Tatverdacht, man braucht einen Haftgrund und das Ganze muss verhältnismäßig sein. Auch daran wird übrigens diese Synagogenkiste, finde ich, also die in Berlin scheitern. Also, was ist ein dringender Tatverdacht? Ein dringender Tatverdacht bedeutet eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung. Kommen wir nochmal zurück zum Diebstahl. Wenn niemand wegen des Bananendiebstahls einen Strafantrag stellt und kein öffentliches Interesse... Bist du eigentlich
mit Bananen heute?
Ist halt, mach mal ein Beispiel, das andere... So, ist halt so. Ich hätte vielleicht gerne eine Banane, ich habe, glaube ich, keine Banane. Egal, auf jeden Fall...
Jemand hat heute nämlich verschlafen.
Ja, so, auf jeden Fall... Ja, so, es ist, das hast du mich voll ins Konzept gebracht. Und das vor 1000 Millionen Hörerinnen und Hörern und Hörenden. So, also, hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung. Wenn es Gründe gibt, dass du nicht verurteilt wirst, zum Beispiel, weil du 12 Jahre alt bist und nicht strafmündig oder es keinen Strafantrag gibt und sonstige Geschichten, dann wirst du auf keinen Fall verurteilt. Also keine U-Haft. Wenn du psychisch krank bist, ja, könnte man ja diskutieren, und du auf keinen Fall verurteilt wirst, weil das klar ist, es ist selten ganz klar, dann gibt es keine U-Haft. Gibt es noch was anderes, kommen wir gleich zu. So, aber das muss erstmal sein. Also das Gericht muss sagen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft guckt sich das Ganze das Gericht an, also der Haftrichter, die Haftrichterin, und sagt, so, also nach dem, was wir hier liegen haben, der wird auf jeden Fall verurteilt. Ne? Also auf jeden, und mit auf jeden Fall meine ich so 85-90%. Ja, wird der verurteilt und dann können wir mal drüber reden. So, dann gibt es, also das muss vorliegen. Wenn man sagt, ich weiß es nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Dann wird noch angeklagt. Dann muss das halt das Gericht klären, ob da verurteilt wird oder nicht. Aber dann ist schwierig mit dem dringenden Tatverdacht. Wenn also zum Beispiel auch wenn jemand in U-Haft sitzt und angeklagt wird und während des Prozesses wird es so unwahrscheinlich, dass da eine Verurteilung kommt, dann gehen die Leute auch raus. Ne? Dann kommen die morgens als U-Haft-Häftling rein in die unfassbar. Verhandlung und nachmittags gehen die als normaler Angeklagter wieder raus. Ne? So. Aber das brauchen wir erstmal. So, dann gibt es, dazu kommen noch Haftgründe. So, also man braucht erstmal diesen dringenden Tatverdacht, dann braucht man Haftgründe. Es gibt eigentlich drei, die so ein bisschen erweitert werden. Wir fangen aber erstmal mit den drei Klassikern. Das eine ist Flucht. Flucht ist, bekomme hier, sehr geehrter Herr Brokhorst, wir wollen Sie mal hier als Beschuldigter anhören. Ich packe meine Sachen und fliehe nach Guatemala. Keine Ahnung, ob die ausliefern. Taiwan, da war ich schon mal, sehr schön. Die liefern nicht aus, weil die kein Staat sind, aus Sicht der Bundesrepublik. Taiwan, sehr, sehr nette Ecke.
Also geht nach Taiwan.
Wenn das ihr ist wie Amerika, nur mit Chinesen. Das ist wirklich total super. Also Taiwan, sehr schön, aber wenn ich da fliege, ich nach Taiwan und dann bin ich auf der Flucht. So, Fluchtgefahr ist, wir wissen, der Brunkos hat mal im Podcast gesagt, wenn wir gegen den ermitteln, dann flieht er nach Taiwan, den nehmen wir mal lieber hops. Nein, also Flucht ist weg, die Gefahr, Fluchtgefahr ist relativ da, schnell da. Ich habe mal mit einer Haftrichterin hier, wenn sie es hört, schöne Grüße, aus Hannover diskutiert und die sagte, naja, der Beschuldigte, der war so Mitte 20, da ist Fluchtgefahr, weil der hat ja kein Wohneigentum, der wohnt ja zur Miete. So, dann sage ich, naja, aber jetzt gucken wir uns doch mal die Bevölkerung in Hannover an, ne? Wer hat denn hier unter 30 Eigentum? Das ist ja totaler Quatsch. Also schon mit 30 in Hannover jetzt mal kurz eine Wohnung kaufen, ganz schön schwierig. Ja, deswegen bleiben wir halt auch alle drin, sagt sie dann, ne? Also das ist halt so ein bisschen so Fluchtgefahr. Naja, wenn du jetzt irgendwie sagen kannst, ich habe hier einen festen Job, meine drei Kinder sind hier, die sehe ich jeden Tag, mit denen wohne ich zusammen. Außerdem ist meine Freundin, Partnerin mit Fünflingen schwanger, dann muss ich helfen. Ich muss jeden Tag zur Dialyse, dann ist Fluchtgefahr irgendwie zu begehen. Also jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber manchmal ist es wirklich gefühlt so, dass man das vorlegen muss. Also Fluchtgefahr fast immer, ne? Und dann gibt es immer noch den Punkt, naja, also es wird eine erhebliche Freiheitsstrafe erwartet, die wahrscheinlich, vielleicht, wissen wir nicht, aber wir sagen jetzt einfach mal, nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Also anders ausgedrückt, mehr als 2 Jahre und dann laufen immer alle weg. Ich erlebe das immer selten.
Alle.
Ja, genau, immer alle. Ich erlebe das selten, dass Leute tatsächlich fliehen. Und wenn sie fliehen, erlebe ich selten, dass sie dann einfach weg sind. Aber dafür bin ich dann auch nicht lange genug Rechtsanwalt, dass ich einfach jemanden kenne, der in der 10 Jahren in meiner Akte schlummert, weil er entkommen ist. Die Leute tauchen halt alle irgendwann wieder auf, weil ganz ehrlich, die allermeisten Leute, die in sowas reinkommen, sind halt auch nicht weder finanziell noch intellektuell noch organisatorisch in der Lage, wirklich zu fliehen. Ne? Mhm. Also das ist ja, also das ist so eine Flucht durchziehen, so wie die RAF. Leute, die irgendwo da leben sollen noch, das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also das von der Finanzierung mal ganz abgesehen. So, also es reicht die Fluchtgefahr und die ist halt regelmäßig, wird die angenommen von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht vor allen Dingen, wenn man nicht sonderlich viel Vermögen hat und es eine relativ hohe Haftstrafe gibt, eine relativ hohe, so fast ab 1,5 Jahre oder so. Dann gibt es die Verdunklungsgefahr. Das ist ein bisschen greifbarer. Verdunklungsgefahr bedeutet, man verdunkelt die eigenen Taten. Also Laura und ich, wir machen zusammen so eine Internetbetrügerei. Wir taten das als Podcast im Internet. Und dann stellt man fest, dass wir damit Millionen irgendwie betrogen haben. Millionen Menschen haben geglaubt, das ist ein toller
Podcast. Millionen Geld gemacht.
Und dann kommen wir beide schön in U-Haft. Ja, ich will hoffen, dass unsere Betrügereien im Internet zu Millionen Einkommen führen. Und dann kommen wir beide in Untersuchungshaft, weil wir könnten jetzt ja miteinander sprechen und uns Ausreden ausdenken, warum das alles nicht so war. Wir haben noch einen Podcast gemacht. Und oder aber noch viel schlimmer, wir könnten irgendwie wenn wir aus der Haft rauskommen, anfangen, Spuren zu verwischen. Und außerdem gibt es da noch einen Typen, der hat uns bei diesen Internetsachen geholfen und den bedrohen wir dann natürlich erstmal, damit der nicht mehr so gemeine Sachen sagt und zum Beispiel also bei der Polizei aussagt, ne? So, also das sind so Sachen, wie man so verdunkeln kann. Man spricht mit Mittätern, man schafft irgendwelche Sachen weg oder Menschen weg. Man besucht halt Zeugen und sagt, Mensch, schöne Einrichtung hier, wäre auch schade, wenn die kaputt geht. Wie geht's eigentlich deinen Kindern? Was man halt so macht, um zu verdunkeln, das sind so die drei Haupthaftgründe. Oder die Haftgründe, die erstmal ursprünglich drin standen und dann gibt's noch ein paar mehr, da kommen wir gleich zu. Der Haftbefehl muss auch verhältnismäßig sein. Was bedeutet das? Verhältnismäßig ist ein Rechtsstaatsprinzip, Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit bedeutet nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also, einfacher Diebstahl von, also da geht jeder das jeden Morgen und klaut eine Banane.
Ja.
Jeden Morgen klaut der eine.
Diese Redewendung super.
Banane. Welche denn? Kanonen auf Spatzen?
Ja, das hat bestimmt niemals jemand getan.
Mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Oder das zu sagen?
Nee, mit Kanonen auf Spatzen.
Ja, man schießt halt mit dem Luftgewehr auf Spatzen, ne? Also macht man nicht, weil es gemein, aber das
ist. Nein, man schießt auch überhaupt nicht auf Spatzen.
Genau, aber wenn man auf Spatzen schießen muss, weil der Rechtsstaat es will, dann machst du das mit dem Luftgewehr und nicht mit deiner Flak. So, das so.
Kennt man ja, der Rechtsstaat will das.
Genau, nein, also das ist das Beispiel, also was damit gemeint ist, tatsächlich Spatzen, die schießt man mit so einem Kleinkalibergewehr, mit einem Luftgewehr ab, ne? Und nicht mit einer Kanone. Nein, die schießt da nicht, aber das ist das Bild, in dem man sich halt bewegt. So, also. Es muss verhältnismäßig sein. Das heißt, es muss erstens, es darf nicht vollkommen außer Verhältnis stehen. Es muss aber auch geeignet sein. So, wenn jemand auf der Flucht ist oder Fluchtgefahr ist, dann kann man ja sich überlegen, kann ich durch irgendwelche Maßnahmen dafür sorgen, dass der nicht flieht? Ja, also der Klassiker ist zum Beispiel außer Vollzugssetzung des Haftbefehls, kommen wir gleich nochmal, oder mache ich jetzt an der Stelle, man kann einen solchen Haftbefehl aufheben, dann ist der komplett weg. Man kann ihn aber, und das ist die Realität, was passiert, außer Vollzug setzen und dann kann man Auflagen machen. Das heißt, derjenige wird verhaftet, dann ruft er den Rechtsanwalt an, dann laufe ich da hin und sage, was machen wir denn jetzt? Und dann sprechen wir mal so ein bisschen und dann stellen wir fest, naja, so viel ist aber nicht mit der Fluchtgefahr und die haben vor allen Dingen Angst, dass der irgendwie, weil er Kumpels auf Taiwan hat, da mit dem Reisepass abhaut, dann liefern wir doch mal den Reisepass ab und der muss sich jeden Tag melden bei der Polizei, weil dann die Polizei nämlich feststellen kann, der hat sich jetzt einen Tag nicht gemeldet, da kann man den Haftbefehl wieder in Vollzug setzen, das heißt die Polizei hat in ihrem Computer wieder drin, den suchen wir und ohne Reisepass kommt der auch nicht nach Taiwan. So. Ne? Dann wäre das eine mildere Maßnahme, also das Luftgewehr, nicht die Kanone. Dann kann man sagen, okay, also irgendwie jeden Tag bei der Polizei melden ist auch kacke und keinen Reisepass haben.
Ist nervig, ja.
Genau, keinen Reisepass haben ist irgendwie auch schlecht, aber das ist beides halt nicht so schlimm wie einsperren und deswegen machen wir das. So, oder Verdunklungsgefahr, da könnte ich ja zum Beispiel sagen, naja, ich könnte jetzt mal alles beschlagnahmen oder aber es gibt Kontaktverbot oder ich vernehme die Zeugen schon mal richterlich. Ne? Also wenn es darum geht, dass man sagt, okay, bei der Polizei hat die etwas ausgesagt, wir haben aber Angst, dass die jetzt bedroht wird oder abgesprochen wird, dann vernimmt man die schon mal richterlich, das kann man später verlesen lassen im Prozess, das ist dann alles verhältnismäßiger, also milder. Und das ist wichtig, weil, kommen wir nochmal zurück auf den Fall, den wir gerade gesagt haben, was ist denn eigentlich passiert? Der ist mit Messer über eine Mauer gekrabbelt, kann man deswegen jemanden jetzt mal, sagen wir mal, 6 Monate in U-Haft stecken? Nein. Ist ja nichts passiert. Ne? Anders erschießt sich jemand tatsächlich oder versucht das. Da ist es schon ziemlich verhältnismäßig, jemanden erstmal einzusperren. So, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Und zwar gibt es besonders schwere Straftaten, bei denen man sagt, dann kann man eigentlich immer, auch ohne Haftgrund, einsperren. Wobei es mehr so ist, dann reicht schon der kleinste Verdacht eines Haftgrunds. Und zwar... Ja. Vorbereitung eines Angriffskriegs, Durchführen eines Angriffskriegs, Vorbereiten oder Organisieren eines Völkermords, ne? Also so die ganz Klassiker, habe ich auch noch nicht verteidigt. So, dann so ein paar
Terroristen. Nein, nee. In deinen 6 Monaten.
Hey, das ist nicht so. Auf jeden Fall, dann gibt's die Bildung terroristischer Vereinigungen. Also wenn ich eine Vereinigung, also dann kann ich halt eingesperrt werden. Bei Tötungen und schweren Körperverletzungen, wenn das mir vorgeworfen wird, das, bei einer schweren Körperverletzung muss ja noch eine richtige Nummer sein, dann kann ich immer rein. Bei besonders fiesen Brandstiftungssachen kann ich eingestellt werden und bei Sprengstoffexplosionen, wobei die Brandstiftung und Sprengstoffexplosion, da muss immer noch ein Mensch gefährdet gewesen oder ein Menschenleben gefährdet gewesen sein. Mhm. Wer da dringend verdächtig ist, kann auch in ohne Haftgrund rein, beziehungsweise da reicht es in der Praxis so, dass für den Haftgrund der Hauch da ist, Fluchtgefahr ist halt immer da, ne? Also gerade wenn du jemanden umgebracht hast, dann ist halt irgendwie im Zweifel stehen da irgendwie lebenslang auf dem Zettel, dann sowieso. Und das muss aber auch immer alles verhältnismäßig sein. Wenn du jetzt aber irgendwie so einen Völkermord organisiert hast, dann ist das relativ zügig verhältnismäßig, dass man dich vielleicht mal einsperrt, ne? So, und dann gibt es den Haftgrund der Wiederholungsgefahr. 112a. Der ist relativ fies, weil da reicht ein einmaliges Sexualdelikt oder Nachstellung. Ja, also was ist Sexualdelikt? Also Vergewaltigung aufwärts. Ne? Also für die Kenner, irgendwann müssen wir den 177er machen. Vergewaltigung ist in 177 StGB geregelt und da reicht...
Ein riesiger Paragraph.
Ja, also der geht von hier bis Meppen. Und für die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, das ist Strecke. Ja? Kann man sich aber mal angucken. Und ist halt auch total bescheuert geregelt alles, was hätte man viel sauber machen können. Und das ist das Schlimmste, finde ich, es ist genauso wie die Brandstiftdelikte, die sind aber nur in Süddeutschland und Drogendelikte, es ist kein Ausbildungsstoff. Das heißt,
in Bremen ist Brandstiftung auch Ausbildung.
Ja, genau, okay, aber Brandstiftung ist okay, dann streichen wir diesen Satz und sagen, Sexualdelikte und Drogendelikte
sogar im Examen.
Sind keine, glaube ich, nirgendwo Ausbildungsstoff und Drogen und Sexualdelikte sind total wichtig. Die müsste man, also insbesondere Drogen ist halt so für Strafrecht so das Buttergeschäft, ne? Brot- und Buttergeschäft. Ständig Drogen.
Ist das euch auch so erklärt worden mit Vergewaltigungsdelikten wegen vermeintlich persönlicher Betroffenheit von jemandem, der da sitzen könnte, dass man das deswegen nicht behandelt?
Ja, so nach dem Motto, ja, ist auch schwierig zu erklären, dann musst du immer so Fälle bilden, das sind halt immer so verbotene Pornografien, diese Fälle. Ja, mag ja sein, aber persönliche Betroffenheit habe ich halt im Strafrecht immer, ne? Also, weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, es ist unappetitlich und deswegen macht man es nicht. Aber Sexualdelikte zu verstehen, das ist voll kompliziert und voll komplex. Das muss man aber, weil das voll häufig, also voll häufig, ne? Ist jetzt ein bisschen, aber es ist häufig halt ein Problem. Kommen halt relativ häufig, wird nicht auch nochmal als ausgewalzt worden. Und Drogen, da ist es noch viel schlimmer. Warum BTMG, also Betäubungsmittelgesetz, nicht ausgebildet wird, verstehe ich nicht, weil das ist ja, was ich, 30% der Fälle am Amtsgericht oder so und 25% am Landgericht, schätze ich. Also fast alles, also Drogen und zwischendurch Sex, das passiert halt, das ist halt voll viel, ne? Und man wird halt nicht ausgebildet. Also, aber einmalig ein schweres Sexualdelikt oder auch Nachstellung, Stichwort Stalking, wenn man das einmalig macht, reicht
können wir auch mal angucken.
Dann ist Wiederholungsgefahr da. Ja? Ja. So. Oder aber man kann, dann braucht man keinen Haft, dann ist das ein Haftgrund, dann braucht man keinen anderen. Oder aber wiederholt und oder fortgesetzt eine schwere, die Rechtsordnung beeinträchtigende Straftat begehen. Und da gibt es auch so einen Katalog, den ich mal übersetzt habe, also wieder Staatsgefährdung, Terrorismusfinanzierung. Und das reicht. Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs, besondere Formen der Körperverletzung, Diebstahlstaten, gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei, bestimmte Betrugstaten, Brandstifterei, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Betäubungsmittelgesetz und neue psychoaktive Stoffegesetz. Das sind diese, Badesalze. Ne? Also das sind so Drogen, neue psychoaktive Stoffegesetze sind synthetische Drogen. So könnte man das formulieren. Also nehmen wir zum Beispiel die THC. Da gibt es so synthetisches THC, was irgendwie 20 bis 100 Mal so stark ist wie das aus den Pflanzen. Und da gibt es ein besonderes Gesetz zu, funktioniert wie das BTMG im Wesentlichen. Wenn man da halt also wiederholt und fortgesetzt die Rechtsordnung beeinträchtigende Straftaten begeht, dann gibt es den Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Und wenn das dann alles verhältnismäßig ist, fährt man auch an. So, das sind die Untersuchungshaft. Gegen Untersuchungshaft, wenn man da reinkommt, dann wird man auf Pink gesetzt, sagt der Strafrichter, die Strafrichterin. Auf Pink gesetzt heißt, diese Zettel, auf denen so ein Haftbefehl ist, die sind rosa. Ne? Also so rosa, schwarz bedruckt, rosa Zettel. Dann ist Pink, man auf Pink halt gesetzt. Und also ich würde sagen, rosa, es gibt ja auch Menschen, die Pink und Rosa auseinanderhalten können, ich nicht. Dann wird man also auf Pink gesetzt. Und
nicht so schwierig.
Wenn also jemand sagt, den setze ich jetzt auf Pink, dann heißt es, ne, Untersuchungshaft. So. Und
muss vorrangig behandelt werden.
Genau, das Beschleunigungsgrundsatz und so weiter. Was muss man noch wissen über Untersuchungshaft? Wenn man erstmal drin ist, nach 6 Monaten
das ist nicht so schön.
Automatisch kontrolliert, ob das alles, nach 6 Monaten muss die Staatsanwaltschaft mal erklären, warum man nicht angeklagt wurde. Aber nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Beate Zschäpe, man kann auch deutlich länger drin sitzen. Es gibt die Haftprüfung und die Haftbeschwerde, darum unterhalten wir uns aber wahrscheinlich immer länger. Haftprüfung heißt, man geht mal dann mit seinem Verteidiger, wenn man dann einen hat, weil eigentlich braucht man einen, man kriegt aber nicht immer einen, geht man mal zum Gericht und sagt, Mensch, können wir das hier irgendwie mal ändern? Und Haftbeschwerde ist, dass man sagt, okay, das Gericht, dass man hier, was hier was beschlossen hat, das ist rechtsfehlerhaft, wir möchten gerne, dass es überprüft wird vom höheren Gericht und dann kann man auch rauskommen. Stichwort Pflichtverteidigung, wenn man mit Beginn dieser Veranstaltung, der Veranstaltung, die da heißt Haftverkündung, ja, hat man Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Das ist nach EU-Recht jetzt so. Früher hat man immer gesagt, erst wenn das beschlossen wurde, dass das passiert. Aber mit Beginn hat man eigentlich den Anspruch. Das heißt, solltet ihr irgendwann in die Situation kommen, dass euch jemand dort irgendwie verhackstücken will in Untersuchungshaft, dann ist das Einzige, was ihr immer sagen werdet, und zwar in dem Moment, wo die Polizei anfängt, euch durch die Gegend zu fahren, spätestens am besten noch in dem, wo sie sagen, übrigens, wir nehmen dich jetzt mit. Ich will einen Anwalt haben, ruf den Notdienst an. Ich will jetzt, oder in Hannover sagt er, ruft der Daniel an, ne? Also, ich will jetzt sofort einen Anwalt haben, ich sag hier gar nichts und dass der von Anfang an mit euch den Termin macht, weil sonst ist das unter Umständen immer so, dass man am Ende erst, also ich habe auch schon Leute besucht, die schon in U-Haft saßen und dann irgendwie von hier nach Hamburg verbracht werden sollten und dann hatten die erstmal, das hat aber 2 Wochen gedauert, bis die loskamen, dann hatten die 2 Wochen keinen Verteidiger, dann sitzt du halt 2 Wochen in U-Haft und keiner kümmert sich drum, ne? Und es sind halt manchmal auch Menschen, da ist halt draußen niemand da, der sich kümmert, ne? Also klar, wenn jetzt irgendwer einen anruft und sagt, Mensch, Laura ist ins Gefängnis gekommen, dann fahre ich ja sofort selber hin, ja, und sag, Laura, hol dich raus. Aber da würde auch sich die Familie drum kümmern, dass da halt ein Verteidiger hinterher fährt, ne? Wenn das ihr aber draußen, hoffen, ja, aus irgendwelchen Gründen, das keiner weiß, oder ihr aber keinen habt, der euch da jemand organisiert, dann müsst ihr halt jemand, wo die Polizei kommt, sagen, ich Verteidiger, jetzt sofort, ich mache hier gar nichts, ne? Könnt mich mitnehmen, aber ich mach sonst nichts, ich Verteidiger jetzt, damit der von Anfang dabei ist. So. Gut. Gehen wir das mal durch. Also, dringender Tatverdacht, ja. Gehen wir mal davon aus, es gibt einen dringenden Tatverdacht. Die Frage ist aber, zu was? Ne? Also wenn ich mit dem Messer durch die Gegend laufe, kommen wir gleich zu, kann das eine Strafbarkeit nach Messer sein. Es kann natürlich sein, das könnte der Versuch einer Körperverletzung, aber weiß man alles nicht genau, ne, was er da so wollte.
Also klingt halt nicht so. Das ist, also der ist wohl nicht so jetzt Messer vorne weg und ich steche euch alle ab.
Der war halt irgendwie verwirrt. Ne? So, aber die nächste Sache ist, Haftgrund, welcher denn? Fluchtgefahr? Genau. Na gut, Flüchtling, nein, das ist tatsächlich das Problem. Also da wird immer das Argument gesagt, nein, der kann ja jederzeit zurück. So, ne, also bevor, und das Beispiel ja, diese Kandahl-Tötung da, ich meine, es war ein Kandahl.
Ist ja auch so Kandahl, schön in Afghanistan oder Syrien.
Ja, wo diese syrische Familie zurückgeflohen ist mit dem.
Ach, die
geht. Ja, also, ja, das, also es gibt, wahrscheinlich ist das, also muss man ja sagen, ne, also vielleicht ist es für Leute, die Kontakte nach Afghanistan oder Syrien haben, einfacher, als für Lieschen Müller aus Buxtehude, aber weiß ich nicht. So, und
bei dem Fall ging's aber auch um eine Tötung und nicht mit, laufe einfach mit dem Messer durch die Gegend.
Genau, so, und und verhältnismäßig kann man sich auch diskutieren, ne? Ich meine, der ist da rübergekrabbelt, hat Pfefferspray ins Gesicht bekommen, ist das verhältnismäßig, den jetzt erstmal, was denn, 3 Monate in U-Haft zu nehmen und dann anzuklagen und für was, ne? Also, mein lieber Justizstaatssekretär aus unserer Partei oder aus einer anderen?
Das weiß ich gerade gar nicht, tatsächlich. Das habe ich nicht.
Innensekretär, genau. Also der, weiß ich nicht, vielleicht sollte der mal seine SCPO lesen, der Junge, ne? Also, finde ich, ich würde mich ziemlich aufregen, wenn mein Mandant wäre und würde da sofort Haftprüfung und wenn das nicht klappt, Haftbeschwerde einlegen. Also man macht Haftbeschwerde häufig nicht, weil man nicht will, dass das obere Gericht schon mal festlegt, was da so ist, aber das würde ich in dem Fall, glaube ich, von außen gesehen machen. Was man machen kann, ist die sogenannte Unterbringung ist nicht nach SCPO, ist also keine Strafverfolgung, sondern Unterbringung ist Gefahrenabwehr.
Ist übrigens Genosse.
Bist du übrigens Genosse, ja. Lieber Genosse, wie heißt der mit Innensekretär?
Innenstaatssekretär.
Wie heißt der?
Thorsten Ackmann.
Lieber Thorsten, da guck dir nochmal die SCPO an. Bitte, zügig. Oder viel besser, kauft euch einen Anwalt, der euch das erklärt. Ich hätte einen Vorschlag.
Aber das ist ja, ich will das nicht rechtfertigen, aber das ist ja typisch. Das ist ja genau das, was jetzt auch nach Halle passiert, dass man alles in Frage stellt, was vorher war. Also, dass man auch immer versucht, irgendwas zu verschärfen und alles andere ist falsch und man hätte viel stärker durchgreifen müssen. Das ist ja so ein Reflex, der da immer passiert.
Genau. Nein, ich habe aber auch früher schon bei Facebook bei bestimmten Leuten gesehen, die sich da aufgeregt haben, dass der nicht in Haft ging. Also vor Halle nach Berlin.
Ja.
Man muss auch einfach mal feststellen, dass natürlich Synagogen und der Schutz von Synagogen ein neuralgischer Punkt ist und dass das extrem wichtig ist. Die Frage ist aber, wenn da, wie alt ist der? Irgendwas von Eltern gelesen, also keine 20?
Genau, weiß ich es nicht.
Also wenn da irgend so ein Typ rüberkrabbelt, mit sich selber spricht, das weist ja auch schon darauf hin, was das Problem vielleicht ist. Nämlich vielleicht irgendwie eine Schizophrenie. Und zwar nicht so, wie ihr das glaubt, sondern wie das die Weltgesundheitsbehörde definiert. Also Schizophrene sind nicht die Leute mit 2 Persönlichkeiten.
Kommt auch sehr selten vor.
Also die Frage ist, was da los ist in dem Kopf. Und dann gehört der halt nicht in U-Haft. Und selbst wenn der komplett sauber in der Birne sein sollte, für über einen Zaunklettern mit einem Messer rumfuchteln und es passiert nichts und man weiß überhaupt nicht, was passiert, gehören Menschen einfach nicht in U-Haft. Selbst wenn es Nazis sind. So, das ist ja der Witz, ne? Dass das auch für Menschen gilt, die man sagen, also bist du irgendwie noch politisch ganz sauber, aber wenn halt, also U-Haft gibt's halt Gründe, so, und die steht halt im Gesetz. Und ich finde das schon ziemlich, also ich würde das schon ein bisschen milder machen, ne? Also Fluchtgefahr, finde ich, müsste die Polizei und die Staatsanwaltschaftsgericht viel mehr brauchen. Ja, Fluchtgefahr ist immer, ja. Und wenn nicht Fluchtgefahr, ist Verdunklungsgefahr. Also, ich finde es relativ schwierig, da überhaupt schon, und dann muss man das nicht noch verschärfen. So, aber kommen wir mal zu Unterbringung. Was macht man mit Menschen, wo man unter Umständen feststellt, naja, die sind durcheinander, muss ja auch immer nicht eine Straftat passieren, ne? Also, man kann Menschen unterbringen, das ist in den sogenannten psychisch Krankengesetzen der Länder geregelt, Länder, weil es Ländersache. Und wir haben ja jetzt das Niedersächsische genommen, weil das am nächsten für uns beide dran ist. Das ist aber bundesweit im Wesentlichen einheitlich, da gibt es ein paar Besonderheiten. Also, und das, wie funktioniert das? Naja, man greift halt jemanden auf, also ganz praktisch, man greift jemanden auf, im Zweifel macht das die Polizei, weil der halt irgendwas macht und dann weiß man, ist er strafbar, aber ist offensichtlich gefährlich. Und dann muss einen die Polizei wieder rauslassen. Und zwar, Jurastudentinnen und Studenten, aufgepasst, nicht 24 Stunden, nicht einen Tag, sondern bis zum Ende des nächsten Tages. So, also wenn ich, jetzt ist es Spoiler, Sonntag kurz vor 12, wenn die Polizei jetzt reinkommt und mich mitnimmt, dann muss die mich bis Montag nach.
Ist ja der Podcast leider vorbei.
Genau, leider. Genau, aber es wäre auf jeden Fall ein cooler Effekt, so wenn die hier die Tür aufsprengen. Nein, das wäre gar nicht cool. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. Also, solche Einsätze sind relativ robust. Die Maßnahme ist also wie folgt: heute verhaftet, morgen Abend, Ende musst du raus sein. So, dann gibt's so, wie ist denn das, 23.59 Uhr, naja, vielleicht muss ich noch den letzten Bus kriegen können, wenn ich auf dem Dorf bin, ne? So, aber morgen Abend muss das raus sein. Und wenn es absehbar ist, zum Beispiel auch morgen Mittag, dass ich nicht mehr im Nachmittag vorgeführt werden kann, einem Richter oder was anderes passiert, dann muss ich auch dann rausgelassen werden. Also, Ende des nächsten Tages. Und dann gucken sie sich den an und dann sagen die sich irgendwann, naja, also den Telefon in dem Staatsanwalt, sagen, ich glaube, die ist total verrückt. Ja, dann sagen die, dann schickt man einen Arzt vorbei. Dann kommt da ein Amtsarzt, der eine entsprechende Ausbildung hat, unterhält sich mal so ein bisschen freundlich mit dem und stellt fest, naja, das Problem ist hier, da oben ist irgendwas nicht ordentlich verdrahtet. Ne? Kann ja auch temporär sein, irgendwas stimmt nicht. Dann schreiben die einen Bericht und dann kann man den einweisen lassen, also unterbringen lassen. Und das ist nur zulässig, wenn infolge einer Krankheit oder Behinderung im Sinne des 1 Nummer 1, also da steht halt drin, was sowas ist, also eine erhebliche Gefahr für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden kann. Also, was heißt das? Gefahr nicht anders abwehren, Untersuchungshaftbefehl ist keine andere, ist nicht gemeint, sondern, naja, vielleicht kann man ja mal sagen, willst du mal nicht deine Medikamente wieder nehmen oder ich übergebe den Eltern oder irgendwie sowas, ne? Oder reicht es unter Umständen, den nach Hause zu bringen, weil er zum Beispiel, irgendwie, wenn er zu Hause ist, wieder klarkommt oder. Aber wenn es das alles nicht gibt, dann muss es eine gegengefährliche Gefahr geben. Das ist eine Gefahr. Eine Gefahr ist eine Situation, in der ein Schaden entstehen kann. Und eine Gefahr muss gegenwärtig sein. Also irgendwie jetzt gleich und erheblich. Also nicht nur Ladendiebstahl. Ne? Also wenn halt immer gibt so Leute, die gehen halt los und klauen halt irgendwas. Ne? Und die sind aber total, die sind halt psychisch total Banane. Wenn du halt immer zum Rossmann fährst und da Taschentücher klaust, so eine Packung, dann gehst du halt nicht in die Psychiatrie deswegen, ne? Oder nicht in die Unterbringung. Da bist du vielleicht auch schon in der Psychiatrie, aber du kommst halt nicht in die Unterbringung. Weil Unterbringung heißt halt Türen zu und jetzt unterhalten wir uns mal 6 Wochen über deine Probleme, versuchen dich einzustellen. So. Das Ganze muss beantragt werden, das macht dann auch nicht mehr die Polizei, sondern das macht man dann in Niedersachsen die Landkreise oder kreisfreien Städte. Dann muss ein Richter oder eine Richterin beim Betreuungsgericht darüber entscheiden und dann gehst du mal 6 Wochen in die Klapse, also in die geschlossene Psychiatrie.
Ach, bitte nicht klapsig.
Ja, es ist ein bisschen flapsig. Diese Flapsigkeit, wenn man da mal ein paar Mal war, dann, ich habe mir das ein bisschen angewöhnt, die Flapsigkeit, weil das ist leichter zu ertragen. Weil das ist schon, also ich war ein paar Mal in solchen Anwendungen, in solchen Geräten, also solchen, das ist nicht schön.
Ist nicht geil.
Also ich würde lieber, also wenn ich die Wahl hätte, also gut, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann würde ich ja offensichtlich ein psychisches Problem haben, dann wäre natürlich das Krankenhaus besser. Also alle Mandanten, die Wahl haben, entscheiden sich für U-Haft, ne? Weil U-Haft ist halt fies. Aber da kommt halt nicht den ganzen Tag einer und nervt und sagt, sag mal, diese Stimmen, die du hörst, meinst du, das ist normal? Sollten wir da nicht mal gegen was machen? Und in der U-Haft kannst du die halt voll genießen, ne? So, also.
Kannst du für die Stimmen die unterhalten?
Ja, oder das, ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube, die meisten hören die halt nur. Nein, also.
Das ist auch gar nicht witzig. Wir wollen das auch nicht.
Nee, also das ist auch super. Und wer sowas hat, lasst euch helfen. Das Problem ist ja, das lebe ich jetzt, dass alle, also wirklich alle diese Leute, die bei mir in diesem Bereich rumdüsen, sagen halt, ich bin nicht krank. Das muss man auch respektieren, ne? Aber also auch in der Verteidigungsstrategie respektieren. Du kannst ja nicht den Leuten dann sagen, okay, bist nicht krank, aber ist mir egal, ich verteidige dich trotzdem so. Also man muss halt, das ist halt schwierig, ultra schwierig, aber es gibt halt eine Möglichkeit, wenn der jetzt nicht freiwillig reingegangen wäre, dann hätte man den halt auch einfach unterbringen können und sagen, du gehst jetzt mal in ein Krankenhaus, du gehst ja auch nicht mal raus, ja, sondern du wirst da jetzt erstmal ordentlich behandelt und dann kriegt man solche Leute erstmal von der Straße, damit die am nächsten Tag nicht wieder mit Messer über die Synagogenmauer krabbeln, sondern dass man dann halt sagen kann, so mein Freund, du gehst jetzt erstmal hier in ein Krankenhaus, das ist ein total krasser Eingriff, aber dann können wir dir auch helfen und dann bist du vielleicht auch keine Gefahr mehr für draußen. Das heißt also auch diese, warum das immer gleich untersuchungshaft sein muss, warum das nicht, das wird ja gar nicht öffentlich diskutiert, dass der in ein Krankenhaus gehört. Zumindest in dem Teil, den ich sehe. Und ich finde, solche Leute reden mit sich selber, machen irgendwelche Aktionen, die auch total undurchgeplant sind. Die gehören halt nicht in den Knast, die gehören halt in eine geschlossene Klinik und dann muss man mal gucken, was bei denen oben falsch verdraht ist oder ob man denen helfen kann.
Genau. Gut. Dann sind wir mit dem Thema auch durch, ne?
Das war ganz schön lange entschuldigt.
Ja, es wird wieder so eine Folge sein, wo Leute sagen, Daniel redet viel zu viel.
Tja.
Okay, dann machen wir das dritte Thema. Wir haben heute ein buntes Potpourri. Ich wurde gestern schon darauf hingewiesen, dass es ein furchtbares Wort ist. Ich sage es trotzdem, weil es so schön passt.
Herrschaften an Themen. War gestern auch ein schönes Wort.
Genau, und Hallodri war auch ein schönes Wort. Kommen wir zu einem Hallodri.
Übrigens jetzt. Könnt ihr uns auch einladen zu irgendwelchen lustigen Abenden, dass wir eure blöden Sprüche kommentieren. Aber dann genau. Muss er einen Stundensatz geben. Also, genau, ich bin dran.
Wir haben das Thema Stechen jetzt.
Stechen, genau. Messer für Anstänge. Also, es gibt einen Herrn Hubert Aiwanger. Ja.
Ein Hallodri.
Den Hallodri Hubert Aiwanger. Abmahnfähige Adresse gibt es auf der Homepage. Also, wer ist denn Hubert Aiwanger? Der ist Freier Wähler. Da denkt man sich in Norddeutschland so, hä? Also, das ist
doch jeder Freiwähler. Hm?
Was ist so?
Jeder ist doch erstmal Freier.
Ja, genau, aber die sind noch besonders frei. Das ist wie die Alternative, ne? Die ist halt auch keine echte Alternative. Also, der ist festhalten stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Warum? Naja, die Freien Wähler bringen so 5-6 Stimmen mit, damit die CSU in Bayern weiter regieren kann. In Wirklichkeit sind die auch nur so ein Wurmfortsatz, politisch gesehen jetzt, der CSU. Aber so ist es halt. So, also der läuft dann halt durch die Gegend. Was machst du als stellvertretender Ministerpräsident unter Söder? Ja, nix, weil der natürlich sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Also fährst du halt irgendwo hin und er ist jetzt hingefahren und hat einen großartigen Spruch gemacht auf einer Jagdmesse auf Schloss Grünau bei Neuburg an der Donau. Also da scheinen verschiedene Leute zu sein und die verkaufen dann so verschiedene Dinge, Gewehre, Messer, komische Hüte und so, mit denen man halt so das Jagdbrauchtum befähigt. Und der hat ja folgenden genialen Satz gesagt, der Hubert. Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte und wir würden die Schwerkriminellen einsperren.
Schön finde ich auch Bayern und Deutschland.
Bayern und Deutschland, wer kennt es nicht, die beiden großen Staaten im Herz Europas. Ist wahrscheinlich auch so in Bayern, ich sag jetzt, wahrscheinlich spricht der gar nicht so, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der spricht, ich kenne den auch nicht, weil es ist halt so ein drittklassiger Lokalpolitiker, der halt keine Ahnung von Straf- und Gefahrenabwehrrecht hat. Mit dem ist auch nicht mein Bundesland, also ich kenne ihn wirklich nicht. Der hat das halt gesagt und, oder soll das gesagt haben, ich glaube aber, er hat es auch nicht widersprochen. Also hat er es gesagt?
Doch, ich glaube, ich habe das auch gehört. Also ich habe einen Ausschnitt davon gehört, ja.
Du hast ja auch Zeit, ey. So,
ja.
Auf jeden Fall, darüber möchten wir reden, ja. Vorweggeschickt, was Messer und Schwerkriminelle einsperren in einem Satz zu suchen haben. Keine Ahnung. Ja, also
ich glaub, das hat er nur so angehört.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so jemand, der, weißt du, der lebt halt auch nur davon, dass er halt nicht die CSU ist und mit der trotzdem regiert. Ich glaube, da war auch nicht so wirklich viel, in dem Moment haben sich auch nicht, also die falschen Drähte im Kopf berührt. Also, wir machen mal Folgendes, wir stellen am Anfang vielleicht noch fest, Männer sind ein Problem, Anwesende eingeschlossen. Also, die Frage, Schwerkriminelle wegsperren, kann man lange darüber diskutieren, das passiert ja in Deutschland, das ist so ein Rechtspopulismus, das nicht funktioniert, das funktioniert. Den Teil, den schieben wir aber mal so ein bisschen weg. Wir unterhalten uns jetzt über Messer.
Genau, alles über Messer. Und zwar gibt es, und damit fangen wir an, eine Bundesratinitiative aus Niedersachsen und Bremen. Die gab es übrigens schon im Mai, das ist schon eine Weile her.
Laura,
Daniel meldet sich schon wieder.
Was bedeutet ja. Bundesratsinitiative?
Och nö.
Das wissen nicht alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, dann sag's doch.
Also, Bundesratinitiative. Grundsätzlich macht das der Bundestag die Gesetze. Kriegt er eigentlich von der Regierung, die winken das so durch. Aber der sagt am Ende, sind wir dafür oder dagegen. Der Bundesrat, nicht zweite Kammer, aber so ähnlich, also Bundesrat gehört dazu genau. In Deutschland, die müssen bei manchen Gesetzen mitstimmen. Der Bundesrat hat immer die Chance zu sagen, hey, Bundestag, ich habe so eine richtig geile Idee, lass uns doch mal das Gesetz machen. Und da eine Bundesratinitiative ist, also dass sich irgendwelche Länder zusammentun, in dem Fall Niedersachsen und Bremen, sind auch zwei rot regierte Länder, hoho, also mehrheitlich rot, die sagen, tun sich zusammen und sagen, hey, lass doch mal hier, ne, kommt Boris Pistorius um die Ecke, und dann unterhalten, also das ist der Innenminister Niedersachsen und die unterhalten sich und sagen, ey, wir wollen hier was verändern, dann lassen wir mal unsere Leute da so einen Entwurf schreiben und dann schicken wir den in den Bundesrat und dann soll der Bundesrat das in den Bundestag schicken. Und das ist eine Bundesratsinitiative. Genau. Ganz einfach.
Ich wusste erklärt. Das übrigens auch. Nur Daniel kann es schöner erklären.
Das stimmt nicht. Also das mit dem Erklären. Ich bin mir jetzt sicher, dass Laura das wusste. Das sollte jeder vorm ersten Examen wissen. Leute, macht das mal.
Genau. Also, es gab halt diese Bundesratsinitiative aus dem Mai mit dem Ziel der Eindämmung von Messern an öffentlichen Plätzen. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit für die Länder, sogenannte Waffenverbotszonen einzurichten. Beispielsweise dort, wo es Kriminalitätsschwerpunkte sind, also wo, weiß ich nicht, häufig mit Drogen gedealt wird, häufig Körperverletzungen stattfinden, da kann man schon so Waffenverbotszonen einrichten. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen, ist so ein gelbes Schild und dann ist da so Pistolen durchgestrichen und sowas. Ich kenne das tatsächlich auch nur aus Bremen. Genau, hier bitte nicht. Hier meine ich.
In Hannover wird das gerade diskutiert tatsächlich, ne? In Hannover wird das tatsächlich diskutiert, um den Bahnhof drumherum.
Ich habe das in Hannover auch bisher noch nicht gesehen.
Ja, gibt's auch nicht. Also jetzt interessiert das alle, die nicht aus Hannover kommen. Sorry. Also in Hannover gibt's das bisher nicht. Und das soll jetzt, die Stadt will das jetzt um den Bahnhof drumherum machen, diese ganzen Plätze, wo man eh immer schnell durchgeht, weil man zu viele Mandanten trifft.
Genau. Grundsätzlich gilt das bisher aber auch schon ohne Landesverordnung für öffentliche Veranstaltungen. Und jetzt soll es die Möglichkeit geben, per Landesverordnung das auch in Fußgängerzonen oder Einkaufszentren einzurichten. Also da muss dann halt nicht, es muss halt kein Kriminalitätsschwerpunkt sein, sondern einfach dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Das ist der erste Punkt dieser Initiative, dass man das erweitert, die Möglichkeiten. Dann das Mitführverbot von Einhandmessern oder feststehenden Messern. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu.
Ja.
Das wurde von, also die Klingenlänge wurde von 12 auf 6 Zentimeter reduziert. Das
soll.
Darf jetzt nur noch. Soll. Soll. Ja. Ich glaube, das wird so kommen. In vielen Dingen. Genau. Das soll reduziert werden auf 6 Zentimeter. Das heißt, man darf nur noch kleinere Messer mitnehmen. Und das allgemeine Verbot für Springmesser, da gab es eine Ausnahme für gewisse Springmesser, das soll, die Ausnahme soll rausfallen, das heißt, du darfst gar keine Springmesser auch mehr mitnehmen. Aktuell liegt diese Initiative im Innenausschuss und wird dort beraten und genau.
Im Innenausschuss des Bundestages.
Das ist so der Drive. Ja, natürlich, wo denn sonst?
Ja, aber nicht alle haben über Staatskunde so viel wie wir, deswegen. Also, zurzeit ist es wie folgt, es gibt das sogenannte Waffengesetz, ist ein bundeseinheitliches Gesetz und dort steht drin, dass man bestimmte Sachen nicht mit sich rumschleppen darf. Da steht auch sowas drin, was Schusswaffen und so, das lassen wir heute mal raus. Wir kommen nämlich dazu, was da noch drin steht und das ist, wer es nachlesen möchte, 42a Waffengesetz. Und das ist das Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen. Und Anscheinswaffen sind also Waffen, die aussehen wie eine echte Waffe, Pistole, also ein Kalaschnikow-Nachbau oder so, ne?
Also auch wenn ich sie drucke?
Ja, wobei das im Zweifel ja eine Schusswaffe ist, also eine Waffe. Also wenn ich eine, das ist jetzt ein Anspiel auf Halle, für die das nicht mitbekommen haben. In Halle, diese Nazi aus Halle da, der den Anschlag da durchgeführt hat, hat sich seine Waffen gedruckt, also mit so einem 3D-Drucker, ne? Mal googeln, wenn er nicht
wisst, was das ist. Das ist schon krass, ja.
Und da ist es wie folgt, wenn ich diese Schusswaffe aber baue, also dass eine Schusswaffe ist, mit der ich tatsächlich schießen kann, ist es keine Anscheinswaffe. Ich könnte jetzt aber ein 3D-Modell von einer Kalaschnikow haben. Also Kalaschnikow ist ein Sturmgewehr, was ursprünglich von der Sowjetunion entwickelt wurde und weltweit das verbreiteste Sturmgewehr ist. Und kennt ihr, ne? Und wenn ich das jetzt aus Plastik nachdrucke, dass es halt nur so aussieht und damit durch die Gegend laufe, das wäre eine Anscheinswaffe. Weil der Polizist, der auf mich zukommt, oder du, wenn ich sage, ey, Laura, gib mal die Autoschlüssel für dein witziges Auto, ja, dann haben alle so ein
Vorstellung. Mein Auto ist sehr schön.
Jetzt haben alle vorhin die Ahnung, ich wäre gegen kleine Autos. Aber egal, also ich komme da und stehe da mit der Kalaschnikow und sage so.
Sagt der dessen Auto keine Rückbank hat.
Du hast auf dieser Rückbank schon gesessen. Also egal, auf jeden Fall, es geht nicht um unsere Autos, sondern es geht um, ich halte diese Kalaschnikow Laura ins Gesicht. Dann kann Laura nicht entscheiden, ist das jetzt eigentlich ein Plastiknachdruck oder ist das eigentlich eine echte Kalaschnikow und dementsprechend, das sind Anscheinswaffen. So, darüber wollten wir gar nicht reden, haben wir aber. Wie praktisch ist dieser Podcast? Wo sind wir eigentlich? Bei 1 Stunde 13, das wird heute der längste Podcast bis ever.
So, ja, dann red. Sprich.
also, es geht um Messer mit, es geht um Hieb- und Stoßwaffen und es geht um Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, Einhandmesser oder feststehende Messer. Also, was ist ein feststehendes Messer? Das ist relativ klar, geht ihr in die Küche, guckt euch da an, da habt ihr so ein großes Fleischermesser zum Schneiden. Das ist ein feststehendes Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm. Ich hatte jetzt gerade sehr viel Lust über Witze über 12 Zentimeter, aber die meisten Leute können ungefähr abschätzen, was 12 Zentimeter sind.
Nein.
Das, sagen wir so ein ordentliches Küchenmesser, ratzifatzi, ist das ein über 12 Zentimeter. Und einseitig, Messer, und das, die Klingenlänge ist klar. So, und dann gibt es die Messer mit einhändig feststellbarer Klinge. Das sind also Messer, die du irgendwie einklappen, ausklappen kannst. Und wenn du das mit einer Hand machen kannst, dann ist das ein Einhandmesser. Das klassische Schweizer Taschenmesser kriege ich mit zwei Händen nicht hin. Ne, dazu brauche ich beide Hände. Das klappt, ich weiß nicht, wenn du schon.
Mit einer Hand kriegst du es nicht.
Nee, mit zwei Händen. Mit zwei kriegst du hin, mit einer kriegst du hin. Also du kannst es so ausklappen, so klack, ne? Da gibt's so eine kleine Kerbe, da machst du den Daumen rein, klack. Wenn du es nicht ordentlich ölst, dann geht das auch nicht, aber wenn du es ölst, dann kannst du es aufklappen. Und, jetzt zeige ich das Laura gerade, weil ich so erkläre, es ist total bescheuert, weil ihr seht das ja nicht. Also, überlegt euch so ein Schweizer Taschenmesser, wer keins hat, kauft euch ein Schweizer Taschenmesser. Braucht man immer. Das kann man damit aufmachen und, also das ist so. Also, es ist erstmal nur verboten. So. Und diese Waffen, diese Hieb- und Stoßwaffen, die sind dann in einer Anlage definiert. Und das sind folgendes, das sind verschiedene Messer, die einfach grundsätzlich verboten sind. Und zwar deren Messer, deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und dadurch beim Loslassen die sperrvorsichtig festgestellt werden können. Springmesser. Ich hatte schon mal eins in der Hand. Die meisten Menschen werden das, insbesondere Jüngeren, nie in der Hand gehabt haben, weil es ja verboten ist. Da habt ihr also quasi diesen Messerblock und dann drückt ihr auf den Knopf, dann macht's klock und dann kommt schnell das Messer so raus und dann ist es sofort da. Ne? So, dann deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbstständig oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden. Das heißt, ihr macht so eine Handbewegung so wusch und dann
springt
es raus. Hm? Ein Laserschwert?
Ja, nicht?
Ein Laserschwert ist wäre ein Springmesser, weil da drückst du ja nur auf den Knopf. Aber wenn du das Laserschwert schleudern musst, damit es angeht, ne? Also anders. Es ist halt kein Mechanismus verbaut, dass das ausgeht, sondern du machst so eine Schleuderbewegung und dann geht's auf oder du hältst nach unten. So. Und dann gibt es mit einem quer zum Feststehen oder feststellbaren Klingen verlaufenden Griff, die bestimmungsgemäß in die geschlossene Faust geführt oder eingesetzt werden. Das heißt, ihr habt halt so ein Messer und zwischen euren Fingern guckt halt so eine Klinge raus, ne? So eine kleine. Das ist ein Faustmesser, das verboten und Faltmesser mit zweigeteilten schwenkbaren Griffen, ein sogenanntes Butterfly-Messer. Damit haben in den 90ern so die ganzen Gangster bei MTV so total die geilen Tricks gezeigt, ja? Erinnere ich mich sehr gut mit. Das ist also so, dass
ihr... Daniel ist älter als ich, viel älter.
Das ist ein Butterfly-Messer. Damit konnte man in den 90ern auch noch auf Schulhöfen sehr cool rumspielen, habe ich gehört. So, ne? Also soll es mal gegeben haben, dass solche Leute sowas dabei hatten. Mittlerweile ist das alles verboten. Und das heißt erstmal nur, was verboten ist. Und jetzt gibt es zwei Vorschriften, die dafür sagen, also das ist jetzt 42a, ihr dürft also diese ganzen Messerchen nicht herumschleppen, es sei denn, und das gilt jetzt für die Messer mit den 12 Zentimetern, da gibt es dann eine Ausnahme, weshalb ich auch nicht verstehe, dass unser anständiger bayerischer Stellvertreter Ministerpräsident so einen Quatsch redet. Es gibt nämlich das sogenannte berechtigte Interesse. Soll heißen, also... Wenn man so ein Messer mit 12 cm Klinge, also diese ganzen Spielzeuge, die ich euch gerade erklärt habe, die sind immer verboten. Die darfst du nicht dabei haben. Mhm. Ja? So, und du darfst auch nicht Attrappen dabei haben. Obacht. So, ein berechtigtes Interesse ist besonders da. Es ist aber so, dass du diese Messer mit mehr als 12 cm Länge darfst du mithaben, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. Was ist ein berechtigtes Interesse? Das ist dann, liegt immer dann vor, wenn das Führen der Gegenstände sozusagen mit der Berufsausübung erfolgt. Ich bin Feuerwehrmann und brauche so ein Messer. Der Brauchtumspflege, ich laufe mit bescheuerten Hüten auf Jagdmessen rum. Oder dem Sport, Messerwerfen, Sport, weiß ich nicht, was für Sport brauchen könnte. Oder der allgemein anerkannten Zweckdienst. Das heißt, wenn es irgendeinen Grund gibt,
in den USA gibt es das auf jeden Fall. Da kann man sich an so Stände stellen und auf so Scheiben werfen.
Das gibt es in Deutschland bestimmt auch. Die Frage ist, Wurfmesser sind, glaube ich, aber auch Waffen. Ich glaube, Wurfmesser sind auch Waffen. Da läufst du halt auch nicht mit, sind die aber 12 Zentimeter lang? Könnte ich auch mit 11 machen. Dann habe ich ja kein Problem. Also, ich darf ein Messer, was länger ist, durch die Gegend schleppen. Ja. Das gilt ja aber auch, dann muss es aber einen Grund geben. Also wenn ich zum Beispiel mein Jagdmesser dabei habe, um ein Tier, was ich geschossen habe, irgendwie auszuweiden oder so, ne, dann darf ich das halt mitschleppen. Das ist ja kein Problem. Kann ich sagen, Freunde, ist mein Jagdmesser. So, was natürlich, und da kommen wir nachher nochmal zu, gesagt wird, warum ich das außerhalb der Jagd brauche, weiß ich nicht. Ne? So, dann gibt es eine Straf- und eine Ordnungswidrigkeitsvorschrift. Und zwar die Strafvorschrift sagt, naja, wenn bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn ich also mit meinem 15 cm langen Jagdmesser ins Kino gehe, das ist halt verboten. Ja, was soll das auch? Das ist strafbar. Und dann gibt es eine Bußgeldvorschrift, wenn ich außerhalb von öffentlichen Veranstaltungen so ein Messer mit mir rumschleppe, dann ist das ein Bußgeld und dann kann man bis zu 5.000 Euro, das, so teuer wird das am Anfang nicht, dann kann ich halt so ein Messer mit mir rumschleppen und dann ist das halt verboten und dann gibt es aber nur ein Bußgeld und Bußgeld ist keine Strafe, sondern ein Bußgeld, das ist vielleicht nicht so schlimm. So, und das wollen sie jetzt verändern und das macht total viel Sinn. Warum macht das viel Sinn? Das haben wir aber schon mal erzählt. Das Problem sind, wenn irgendjemand eine Pistole zieht, ja, dann weiß der, das ist schweinegefährlich, also eine echte Pistole oder eine echte Schusswaffe. Und alle machen irgendwie, was der will. Ne? So, und dann gibt's halt keine andere, also oder der andere zieht die Pistole, aber das, also so eine Pistole, da wissen irgendwie alle abstrakt, Mensch, ein Schuss und Mensch kann tot sein. Bei Messern ist das nicht so. Die Leute vergessen 12 Zentimeter. Jetzt könnt ihr ja mal kurz abschätzen, wie weit eure Lungenflügel, eure Herzkammern, eure Hauptschlagadern, eure Leber, eure Darm entfernt ist von eurer Körperoberfläche. Und dann werdet ihr sehen, keiner dieser ist 12 Zentimeter entfernt, es sei denn, ihr habt, weiß ich nicht, irgendwas sehr Großes vor eurer Brust oder so, ja. Dann könnte es vielleicht sein, dass da 12 Zentimeter dazwischen sind, aber selbst das ist ultra unrealistisch, ja. So, also normalerweise ist diese ganzen lebenswichtigen Organe sind keine 12 Zentimeter entfernt. Die sind übrigens auch keine 6 Zentimeter entfernt, aber natürlich ist, wenn ich 12 Zentimeter habe, habe ich natürlich mehr Spielraum, ne? Also,
das ist richtig.
Man kann halt super einfach mit so einem ordentlichen Messer Menschen töten oder sehr, sehr, sehr doll verletzen und deswegen macht das gar keinen Sinn.
Never bring a knife to a fight. Oder so war das.
Nein, tu Gunfight. Du sollst nicht mit deinem Messer zu der Schießerei kommen.
Ah, verdammt. Du solltest aber generell mit dem Messer irgendwo hingehen, ja, wenn du dich prügeln willst.
Ja, und das Beispiel jetzt irgendwie, wenn man beim Grillen, ja, dann brauche ich halt, also warum ich beim Grillen ein Messer mit 12 cm brauche, weiß ich auch nicht. Es würde ja reichen, wenn ich, also ich weiß nicht, ich habe so ein paar Messer, aber das sind dann auch alles so Riffel-Küchenmesser, wenn man die mit zum Grillen nimmt. Also ich glaube, man braucht eigentlich so lange Messer in der Öffentlichkeit nicht. So. Nein. Viel, viel, viel schlimmer als die Folgen, wenn du mit so einem Messer im Kino erwischt wirst, sind die Folgen, wenn du irgendeinen anderen Mist baust mit dem Messer. Nämlich die ganzen harten Jungs, die haben alle ihre Messer dabei. So. Und die sind halt 6 cm oder 12 oder so lang, vollkommen egal. Warum? Das Strafgesetzbuch und andere Gesetzbücher, die kommen wir gleich zu, die sagen halt, mein Freund, wenn du irgendeinen Mist baust und ein Messer dabei hast, dann kriegst du richtig auf die Fresse. Nehmen wir mal ein Beispiel. Körperverletzung, also jemand anders an der Gesundheit verletzen, auf die Nase hauen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wenn du dabei ein Messer benutzt, ja, die gefährliche Körperverletzung, dann geht das bei 6 Monaten los. So, ne? Wenn Laura mir auf die Nase haut, kriegt sie 30, 40 Tagessätze, würde ich mal schätzen, ja? So, wenn Laura mich dein Messer benutzt und mich vielleicht auch nur anritzt, dann geht das bei 6 Monaten los. So, das muss man sich halt überlegen.
Schon ordentlich. Ja.
Diebstahl. Wir erinnern uns, einige von euch wegnahm an einer fremdbeweglichen Sache in Zueignungsabsicht. Wird bestraft von 6 Monaten, Diebstahl ist, glaube ich, was ist denn Diebstahl, Mindeststrafe? Bis zu 5 Jahren, ne? Oder 3 Jahren, bis zu 3 Jahren.
Ja, ich glaube.
Wenn du dabei eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug, Messer, ne?
Also, bis zu 5 Jahren, ja.
Dann startet die Freiheitsstrafe mit 6 Monaten. Also in den Supermarkt gehen, was klauen, bis zu 5 Jahre, kriegst du auch deine 30 Tagessätze, Messer dabei, 6 Monate. So, geht noch schlimmer. 30a BTMG, Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl mit Waffen und so weiter, Drogenhandel, so. Wer mit Betäubungshandel in nicht geringer Menge unerlaubt Handel treibt oder sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt oder sich verschafft und dabei eine Schusswaffe oder einen sonstigen Gegenstand mit sich führt, die nach ihrer Art zur Verletzung von Personen geeignet bestimmt ist, also auch so ein scheiß Küchenmesser, mindestens 5 Jahre Freiheitsstrafe. So, normale Drogen, 1 Jahr, 2 Jahre, je nachdem, was du genau machst, Mindeststrafe 5 Jahre. So, da gibt es noch einen minder schweren Fall, der ist schwierig zu bekommen manchmal. Aber also, wer in den Park geht und sagt, naja, diese ganzen Dealer sind mir alle suspekt, ich nehme mal lieber mein Messerchen oder meine Waffe mit und kaufe mir da meine 50 oder 100 Gramm Haschisch, den ich anschließend im Freundeskreis verteilen will, und wirst dabei gepackt, 5 Jahre. Mhm. In dem Fall kriegt man den minder schweren Fall hin. Aber die Grundregel ist erstmal 5 Jahre. Ein bisschen Kokain kaufen, Messer dabei, 5 Jahre. Ne? Also,
Nehmt einfach keine Messer mit.
Genau, so, sexuelle Genötigung und Vergewaltigung, da gibt's einen Grundtatbestand, da geht's bei 6 Monaten los, ja, also bei Vergewaltigung nicht, aber bei sexueller Nötigung geht's bei 6 Monaten los, ne, irgendwie jemanden ertragen lassen, dass du ihn irgendwie anpackst und da irgendwie da an dir rummanipulierst, irgendwas, ne, also das Versprechen, wir gehen nochmal bei Sexualdelikte, wenn du dabei, sagen wir mal, du machst das im Auto und du hast ein sogenanntes Rettungsmesser, da kann man daneben liegen und das wird später festgestellt, dann bist du auf dem Weg zu, auf Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren, wenn du so eine sexuelle Nötigung begehst.
Das bedeutet auch keine Bewährung mehr.
Keine Bewährung und Piff und Puff, ja. Also, was ich euch sagen will, oder was wir euch sagen wollen, ist, diese eine Messergeschichten im Waffengesetz, das ist ja alles ganz niedlich, wenn aber erstmal was passiert oder passiert sein soll, ich meine, so eine sexuelle Nötigung, können wir einfach nochmal in Ruhe reden, jetzt wäre natürlich also sagen, es ist unmöglich, dass man das aus Versehen begeht, aber es könnte ja unter Umständen eine Situation
entstehen. Münchner Oktoberfest.
Genau, ja, nicht nur da. Ne? Also es könnte ja tatsächlich eine Situation entstehen, wo man sowas macht und das irgendwie nicht gerade ganz auf dem Schirm hat. Ist halt schwierig wie bei allen Straftaten, aber das sind ja so Straftaten, wo die Leute manchmal gar nicht wissen, was für Mist die gerade bauen, auch wenn sie es wissen sollten. Und dann sagt
häufig
man, okay,
Männer übrigens.
Männer sind ein Problem in dem Fall, ja, aber wie immer. Aber dann ist, sag ich mal, der Einstieg mit 6 Monaten schon ganz schön happig, ne, und wahrscheinlich auch angemessen. Aber wenn du halt den Einstieg mit 3 Jahren hast, dann ist halt alles vorbei, ne, nur weil halt irgendwo Messer rumliegt. Also deswegen nochmal, Messer sind halt ein Problem. Messer mit von Männern und Männer mit Messern auch, aber Messer sind ein Problem. So, es wäre auch mal witzig, wenn du sagst, Männer ein Problem, ich antworte immer, Messer ein Problem. Aber das ist nur so als Gedanke. Messer sorgen halt, wenn man die nur dabei hat. Also bei keinen dieser Sachen, außer bei der Körperverletzung, muss man die benutzen. Ne? Es reicht komplett, wenn man die halt mit sich rumschleppt. So, ist im Detail auch super kompliziert, aber erstmal reicht es, wenn man sie mit sich rumschleppt. Dann schlägt der Staat halt so richtig drauf. Das liegt daran, weil halt Herz und so weiter niemals geschützt werden können vor sowas. Genau. Ein Hinweis noch, es gibt die sogenannten Rettungsmesser, das sind dann die ganz besonders schlauen Leute, die im Auto ein Rettungsmesser haben. Was sind Rettungsmesser? Rettungsmesser sind Messer, die angeblich dafür benutzt werden sollen, im Falle eines Unfalls oder Unglücks irgendwie Leute zum Beispiel aus dem Auto zu holen oder so. Da ist dann manchmal so ein Dorn dran zum Einschlagen von Fenstern, aha, Autofenstern und so. Ja, natürlich, Leute, da müsst ihr aber ganz genau mal schauen, dass der BKA hat da so eine, und auch die LKAs haben da diverse Gutachten. Da muss man ganz, ganz genau drauf schauen, ob das als Rettungsmesser durchgeht, sonst ist es schon eine Waffe. Und ein Rettungsmesser, wenn es verwendet wird, oder ne, dann ist es immer auch ein gefährliches Werkzeug, hilft euch also nicht weiter. Also auch diese Frage, wenn man so möchte, dass man so ein, was hat im Auto, dann sollte man vielleicht nicht ein Rettungsmesser nehmen, sondern es gibt so Geräte, die halt nicht als Messer zu benutzen sind, aber wo halt in so einer Schutzlasche so eine Klinge drin ist, mit der man zum Beispiel ein Dings durchschneiden kann, einen Sicherheitsgurt. Ja. So, das macht unter Umständen Sinn, wenn man sagt, ich bin so oft in Autounfälle verwickelt oder ich habe da irgendwie Angst vor, dass ich da jemand nicht retten kann.
Ja.
Dann kauft man halt sowas, was halt so drin ist. Das kann man halt nicht benutzen, um es jemand an den Hals zu halten und sagt, du musst jetzt. Aber man kann es halt benutzen, um Menschen zu retten. Das macht Sinn. Aber es ist halt, also Messer sind nicht nur ultra gefährlich, Messer werden halt auch ultra schad bestraft, wenn man die bei irgendwas benutzt oder dabei hat. Und deswegen zurück zu unserem Aiwanger, der ist halt doof. Also ich genau. Hoffe, ihr hört, er ist halt doof. Also mehr Messer mit sich rumschleppen ist super tödlich und es gibt halt richtig...
Führt überhaupt zu nichts.
Genau. Das wollten wir mal erzählt haben, so ein Messer.
Ist ja so ein bisschen auch vergleichbar mit den Schusswaffen in Amerika. Führt auch zu nichts, dass jeder die haben darf.
Stichwort Halle.
Nur
dass
zu
nicht
mehr Toten.
Dass nicht jeder Schusswaffen haben darf, führt im Zweifel dazu, dass der Vollidiot nicht in die Synagoge kommt oder außerhalb der Synagoge nur in einer verschiedenen 2 Menschen tötet.
Genau.
Also wenn etwas zeigt, dass es funktioniert, dann ne, dieses Beispiel, also es macht keinen Sinn. Also ich glaube halt, es macht keinen Sinn, wenn Leute große Messer mit sich rumschleppen. Außer sie brauchen sie für irgendwas. Bleibt so. Aber warum du jetzt beim Schützenfest unbedingt ein Messer brauchst, ein scharfes?
Schließt sich mir auch nicht.
So.
Gut. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Und am Ende kommt immer der Strafrechtsmove der Folge. Irgendwann wird hier ein Jingle sein.
Dim, dim, dim.
Und den erkläre ich jetzt nochmal. Genau, Daniel macht das Jingle.
Daniel ist der Jingle.
Ihr könnt uns auch gerne einen Jingle einsingen. Das wäre sehr schön. Der Strafrechtsmove der Folge. Diese Folge, folgendes. Was ist passiert? Es gab eine Hauptverhandlung gegen einen 71-Jährigen wegen schwerer räuberischer Erpressung. Unversuchten Mordes.
Aura?
Ja.
Was ist schwere laurische Erpressung? Laurische. Was ist schwere räuberische Erpressung?
Ja, nichts Schönes. Er hat 3 Sparkassen überfallen.
Das ist Pistole ins Gesicht halten, Geld oder Leben.
Ungefähr. Es kann auch der andere Tatbestand sein, der mir gerade nicht
einfällt. Raub.
Raub.
Also alles, was ihr unter Raub versteht, ist räuberische Erpressung. Und manchmal ist auch ein Raub.
Es wäre schön, wenn du mich heute einmal nicht unterbrichst. Also,
ab jetzt lass ich sein.
Drei Sparkassen über. Alter!
Entschuldigung, das gibt böse Kommentare.
Ja, wirklich. Zu Recht.
Ja, ja.
Der Mann hat drei Sparkassen überfallen, dabei 25.000 Euro erbeutet und hat bei einem dieser Überfälle einem Angestellten in den Bauch geschossen. Der hat das überlebt, aber wohl nur sehr knapp. In der Verhandlung hat der Angeklagte das grundsätzlich zugegeben, hat aber die Tötungsabsicht abgestritten. So, diese Hauptverhandlung kam nun zu ihrem Ende und wie man das so kennt, auch aus diversen, nicht Telenovelas, aber diversen Gerichtsshows, der Angeklagte oder die Angeklagte hat immer das letzte Wort. Das ist tatsächlich auch so. Aber es steht ja nirgendwo, wie lang das sein darf oder muss. Dieses letzte Wort zog sich über 5 Tage. Und zwar von so Tage von 9 bis 15 Uhr. Und der Angeklagte hat während dieser Zeit alte Akten verlesen, hat Befangenheitsanträge immer mal wieder gestellt, sich wiederholt und fand sich da so ganz gut drin. Er hat unter anderem auch einen Befangenheitsantrag gestellt, weil die Richterin verächtlich geguckt hat. Der ist nicht durchgegangen. Und am 5. Tag hat dann die Richterin gesagt, es ist jetzt gut, hat ihm das Wort entzogen aufgrund rechtsmissbräuchlichen Verhaltens. Er ist letztlich verurteilt worden zu 12,5 Jahren Haft. Das ist, also dieses 5-tägige letzte Wort ist unser Move diesmal. Jetzt frage ich mal den Strafverteidiger.
Ja, anwesend.
Was macht man überhaupt bei so einem letzten Wort am besten? Und was macht man, wenn der oder die Angeklagte sagt, oh nö, ich habe jetzt mal Bock, hier 5 Tage lang zu reden? Sitzt man da einfach nur und denkt sich, okay, gut, dann mach.
Also, das letzte Wort ist, wenn man ehrlich ist, das vorletzte Wort, weil das letzte Wort hat ja die Vorsitzende, die das Urteil begründet. Und aber das ist, die Idee ist folgendes, nachdem alles so durch ist, also vor dem vorletzten Wort ist üblicherweise die Verteidigung, die plädiert, der darf, also bevor das Gericht sich zurückzieht und sich überlegt, was machen wir jetzt nur mit dem Angeklagten, darf der nochmal sagen, okay, also nachdem alles, was passiert ist, möchte ich noch sagen.
Es tut mir so leid.
Genau. Meine Mandanten, wenn sie mit mir, also sagen eigentlich immer folgenden Satz, ich schließe mich den Worten meines Verteidigers an, Punkt. Manchmal sage ich auch, es tut mir leid, sowas sollen sie noch dazu sagen. Mhm. Das Problem ist, wenn die Mandanten erstmal anfangen zu sagen, es tut mir leid, dann fangen die an zu reden. Und das möchte man nicht immer. Ne? Also gerade, also es gibt so wunderbare Situationen. Ich war Staatsanwalt, also für die Anklagebehörde, also wenn man Referendar ist, ist man 3 Monate bei der Staatsanwaltschaft und dann müssen alle Juristinnen und Juristen Leute anklagen. Ne? Also dann liest man die Anklage vor und dann gab es 5 Taten. Taten 1, 3 und 5 konnten wir nach der Beweisaufnahme, also ich als Staatsanwalt und die Richterin, es war komplett klar, deswegen wird er verurteilt. Und 2 und 4 halt nicht. Also plädiere ich und sage, so Freunde, wir sehen hier 1, 3, 5, das ist er wohl gewesen, dafür gibt es irgendwie so Tagessatz, blöd, ne? Wie, ich weiß nicht mal was, irgendein kleiner Betrug oder sowas. Da müssen wir den jetzt mal verurteilen für und ich beantrage das und das und das und für die anderen beiden beantrage ich Freispruch. Gut, sagt die Richterin. Dann haben sie das verstanden, der Staatsanwalt, war ohne Verteidiger da, der Angeklagte, dann haben sie das verstanden, der Staatsanwalt möchte also, dass sie für die 3 verurteilt werden und für 2 freigesprochen werden. Möchten sie auch plädieren? Nö, ich möchte nicht plädieren. Ja, dann haben sie jetzt die Möglichkeit des letzten Wortes. Dann guckt er uns beide an und sagt, ach, das ist ja toll. Ja, da wollte ich mich nochmal bedanken, weil also 1, 3 und 5, das bin ich schon gewesen, ne? Und da müssen sie mich auch schon für verurteilen, weil da ich war. Aber dass sie mich wegen, dass sie mich jetzt hier nicht verurteilen lassen wollen, Herr Staatsanwalt, für 2 und 4, das ist ja total nett, weil das bin ich auch gewesen.
Geil.
So, und dann gucken wir uns halt an und sage, ich würde gerne nochmal plädieren. Ja, dann beantrage ich jetzt für alle Taten. Achso, war ich noch gar nicht freigesprochen? Nee, wahnsinnig. So, und das ist so ein, das ist mir tatsächlich passiert. Ich glaube, das passiert vielen Menschen irgendwann mal, wenn sie da als Staatsanwalt rumtoben, dass die Leute das gar nicht verstehen. Und das gilt halt auch, wenn du da mit einem Verteidiger sitzt. Die Leute wissen gar nicht genau, was sie da sagen sollen. Und als Verteidiger sagt man davor, oder als Verteidigerin sagt man davor, alles, was gesagt werden soll und nichts, was nicht gesagt werden soll. Und die Angeklagten kommen in diesem Moment immer in so eine Situation, dass sie glauben, sie können doch was rausholen. Hm. Wenn man was rausholen kann, dann sagt einem das ja der Verteidiger, wenn der gut ist. Und das würde ich für mich, also dann würde ich ihm halt sagen, ne? Also pass mal auf, Folgendes sagst du jetzt, weil du musst dann nochmal 3 Minuten weinen oder was man halt da so machen kann, könnte, wenn die Mandanten das auch könnten, ja. Aber die Mandanten stehen ja unter Stress und die machen da unter Umständen auch Fehler. Mehr und schlimmere Fehler als so ein Verteidiger oder ein Verteidiger. Und deswegen sage ich immer, ey, du sagst Folgendes, ich schließe mich den Worten meines Verteidigers an. Und das wissen die dann auch. Das Gericht, das fragt er nicht, wollen sie nicht nochmal sagen, wie leid es ihnen tut, ne? Aber also da wissen die es auch und dann sind die auch froh. Und dann bleibt das halt nur unter diesen professionellen Plädoyers, das ist halt unkontrollierbar. Und deswegen machen meine Angeklagten meistens nur, ich schließe mich den, also meine Angeklagten, meine Mandanten, die fragen mal, was soll ich da sein? Also das Beste ist, lassen sie mich mal machen, dafür bin ich da, dafür werde ich bezahlt, dafür bin ich ausgebildet. Sie können das nicht so richtig einschätzen, selbst wenn ich es ihnen erkläre. Und manchmal macht man da auch mehr. Ne? Aber eigentlich kann man das auch alles, was man im letzten Wort macht, auch davor machen. Dann kann man es noch einfangen im Plädoyer.
Ja.
So, das ist die Idee. Es gibt keine Regel, wie lange das sein muss. Oder es kann auch sein, gesagt, also ich schließe mich dem, ich möchte nicht sagen, ist halt schwieriger zu sagen, als ich schließe mich an. Ne? Man könnte aber auch sagen, ich will nicht. Mhm. So, man kann auch sagen, könnte ich alle mal. Aber es gibt keine Begrenzung der Länge. Wenn man das vergisst, das zu machen, wenn man sagt, okay, danke, Herr Verteidiger, klappe zu, ich mache gleich das Urteil, dann ist man ganz leise als Verteidiger, weil dann hat man einen absoluten Revisionsgrund. Wenn das nicht gegeben wurde, dann ist das Urteil aufzuheben. Und dann geht das nochmal komplett von vorn los. Wenn natürlich das so lange ist, dann kann es, weiß ich ehrlich gesagt nicht, rechtsmissbräuchlich ist es irgendwann. Und ich schätze auch, der BGH hält das.
Hätte ich jetzt auch vom...
Weil, also die Frage ist, was das sonst bedeutet. Sonst kann man ja... mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht an. Wie heißt das in den USA, wenn die da die Abstimmung im Repräsentantenhaus oder Senat verhindern, wenn sie tagelang Telefon...
Gerrymandering,
genau. Das könnte man ja quasi einfach Gerichte lahmlegen, also indem man das monatelang macht, ne? Indem man einfach einen Roman vorliest. Ne? Also ich möchte nochmal sagen, Krieg und Frieden, das hat mich... Also ich habe jetzt Krieg und Frieden gelesen, um festzustellen... Und deswegen werde ich jetzt ein guter Mensch, deswegen bin ich jetzt, da kriege ich jetzt Bewährung und deswegen lese ich jetzt auch mal Krieg und Frieden vor und dann hole ich halt diesen Krieg und Frieden raus.
Das ist übrigens nicht Gerrymandering.
Sondern, nee, Gerrymandering ist das, wenn man manipuliert.
Das mit den Wahlkreisen.
Ne? Also, kein Politik-Podcast. Wir sind nur ein Strafrechts-Podcast. Also, deswegen glaube ich, das geht durch und ich meine, er hat ja 5 Tage, was willst du in 5 Tagen sagen? Ne? Also es gibt auch vielleicht Verfahren, wo das notwendig ist, also wenn du jetzt irgendwie wegen 500 Betrugstaten angeklagt wirst und dann sagst, also ich möchte jetzt nochmal zu 500 Betrugstaten, zu jedem Einzelnen möchte ich nochmal sagen, wie es aus meiner Sicht war, dann muss man das wohl ertragen. Aber wenn du einfach anfängst, irgendwas, ne, wiederholend und ausschweifend, so wie ich, dann geht das nicht.
Dann hat man halt Pech gehabt.
Ich glaube... Ich
finde das... Filibuster.
Filibuster.
Filibuster heißt
genau,
das.
Genau, Filibustern.
Wollte ich noch kurz sagen. Ja, das war der Strafrechtsmove der Folge. Dann machen wir jetzt noch ganz schnell Feedback und dann ist die längste Folge, die wir bisher hatten, auch schon fertig.
Alles klar.
Was haben wir an Feedback, Daniel?
Ich bin bei Twitter angeschrieben worden, da hat jemand uns geschrieben, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen mache ich es nicht. Hat uns jemand bedankt beim Lernen Für das erste Examen würde ihr das sehr helfen, dass ihr ein bisschen uns zuhören kann und merkt, dass man irgendwann auch Freude an dem Scheiß haben kann. Das hat uns sehr gefreut. Dann haben wir auch so über Twitter ein bisschen Feedback zu bekommen. Laura sagt so selten.
Männer sind ein Problem.
Danke, sag's nochmal.
Männer sind ein Problem. Vielleicht haben wir irgendwann ein Soundboard.
Genau. Die Hanna hat uns hat als erste auf unserer Homepage kommentiert und mitgeteilt, dass sie das Fenster schließen musste, weil sonst hätte ich außersehen oder Laura hätten und ich hätten außersehen irgendwelche Grundschüler aufgeklärt. In der letzten Folge, wenn ihr also auch mal von uns beiden aufgeklärt werden wollt, hört den großen Aufklärungs-AK-Abtreibungs-Podcast.
Genau. Und schreibt gerne Kommentare auf unserer Homepage. Das
genau.
Ist sehr, sehr schön.
Ja, ansonsten eigentlich, ihr könnt mehr Feedback geben, aber das ist klar, ihr wollt uns nur hören und dann ist das so.
Genau. Ihr dürft uns auch bei iTunes bewerten, das haben wir am Anfang schon gesagt, das wäre genau. Tatsächlich sehr cool, wenn ihr das macht.
Und ihr könnt uns bei Twitter folgen. Die ist strafbar und Laura heißt?
Die Jura-Eule.
Genau, at die strafbar, also, at die Jura-Eule oder at...
Nein, nicht die Jura-Eule, at Jura-Eule.
At Jura-Eule, die Jura... Ja, ich mache mir jetzt die Jura-Eule. So als okay. Oder at der Brunki.
Genau.
So, den könnt ihr auch folgen. Folgt uns mal auf Twitter. Wir schreiben da mal
ganz... Haben wir noch ein Dankeschön eigentlich?
Danke an den, der alle Folgen möglich macht, auch wenn es mehr als 5 sind. Und danke an Nicole, die sonst malt, aber im Urlaub ist.
Genau, also diesmal gibt es nur begrenzt Bilder.
Genau.
Nächstes Mal wieder mehr.
Nee, ansonsten, wir sind auch ein bisschen spät dran mit der Folge. Nur das zu erklären, ich war erst auch kurz im Urlaub und dann war ich mal kurz im Fachanwaltskurs und dann haben wir es erst heute geschafft.
Okay, dann sind wir mit der Folge durch.
Wann gibt's die nächste?
Ja, ich bin auch noch mal im Urlaub, deswegen.
Wir gucken mal.
Vielleicht schon in anderthalb, vielleicht etwas früher tatsächlich. Vielleicht schon genau. In anderthalb Wochen.
Dann melden wir uns noch mal. Folgt uns. Bewertet uns.
Genau.
Findet uns cool. Jetzt sagst du nochmal Ciao, Olle.
Ciao.
Ciao.